Heute zu Gast die ehemalige Monroe-Sängerin Baha Kizil. Wenn du diese 5 Jahre mit einem Wort beschreiben müsstest, was wäre das für ein Wort?
Meistens haben wir auch gar nicht groß geschlafen. Unsere Karriere ging so schnell nach oben, dass es da gar nicht so viel darüber nachzudenken gab.
Sprecht ihr untereinander über mentale Gesundheit? Wie wird das gehandhabt?
Bin dann in der Nacht noch ins Krankenhaus. Also ich hatte ein Haarriss hier am Brustbein und Prellung und im Unterleib. Und dann wurde mir halt erlaubt, einen Tag auf flachen Schuhen weiter zu performen. Was würde es heißen, wenn ein Auftritt abgesagt wird mit einer großen Fernsehshow-Reichweite, nur weil ich krank bin? Ja, dann heißt es so, Baha, Paracetamol rein, beiß die Zähne zusammen, 40 Grad Fieber, komm, 2 Songs schaffst du.
Deine Bandkollegin Mandy hat ja vor kurzem auch sehr offen über ihre mentalen Probleme gesprochen, über ihre Panikattacken und dass sie sehr lange nicht geschlafen hat. Wusstet ihr von diesen Problemen? Hey, Chris Sorel hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Baha hat im Alter von 18 Jahren schon den Zenit, den Olymp des Pophimmels erreicht. Sie wurde Teil der Popstars-Band Monroes, hat in dieser Gruppe über 4 Jahre zigmal Platin und Gold gewonnen, beziehungsweise eingespielt, alle Bühnen dieser Welt in allen Fernsehshows gewesen und eine sehr, sehr intensive Zeit erlebt. Heute ist sie als Solo-Sängerin unterwegs und schreibt auch eigene Songs. Und hat in den 35 Jahren, die sie jetzt auf der Welt ist, wahrscheinlich schon mehr erlebt als viele Menschen in ihrem ganzen Leben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie meiner Einladung in den Auf und Ab Podcast gefolgt ist, denn herausgekommen ist ein wirklich sehr intensives, sehr emotionales und wahnsinnig authentisches Gespräch über ihre sehr faszinierende Zeit bei Monroes. Sie teilt viele Geschichten, die so in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt sind, vor allem auch mit wie viel Druck, mit wie viel Härte, wie mit 40 Fieber Fernsehinterviews oder Auftritte gemacht werden, wie Verletzungen entstanden sind und da quasi überhaupt keine Regenerationszeit gegeben wird, aber auch mit wie viel Leidenschaft das ganze Team dabei ist, weil sie für eine gemeinsame Sache gebrannt haben. Wir besprechen auch, warum Monroe sich getrennt hat, eine sehr emotionale Phase in ihrem Leben, warum sie auch wieder mit der Musik jetzt angefangen hat. Und wir sprechen auch über die Musikbranche, über die Schattenseiten, warum es Musiker, viele Musiker mental krank werden und insgesamt über das Thema mentale Gesundheit in der Musikbranche, aber auch in unserer Gesellschaft. Und ein Thema, was ich auch sehr inspirierend fand, ist, wir haben darüber gesprochen, wie es sich als Mensch eigentlich anfühlt, wenn man in sehr jungen Jahren schon alles erreicht hat und wie man es dann schafft, trotzdem wieder glücklich zu werden. Und ganz am Ende, darüber habe ich mich richtig gefreut, deshalb ist meine Empfehlung, wirklich bis zum Schluss diese Episode anzuhören, hat sie noch mein Lieblingslied von Monroes, Even Heaven Cries, als A Cappella-Version für mich und für uns alle gesungen. Also ein absolutes Highlight für mich, weil ich großer Monroes-Fan war. Und bevor wir in diese Episode einsteigen, ganz kurzer Hinweis. Ich werde oft gefragt, wie man den Auf- und Ab-Podcast denn unterstützen kann. Und es wäre mir eine richtig große Ehre, wenn du uns eine Bewertung auf Spotify und Apple hinterlässt und dem Auf- und Ab-Podcast auch folgst. Denn je mehr 5-Sterne-Bewertungen wir haben und je mehr Menschen dem Podcast folgen, desto spannendere Gäste können wir vor unser Mikro bringen. Für dich sind es nur 2 kleine Klicks, aber für uns alle ein großer Schritt nach vorne. Von daher vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt genieße das Auf und Ab von Baha Kizil. Baha.
Ja.
Ich kann mich noch sehr genau an den Abend des 23. November 2006 erinnern. Ich sagte, ich war damals auf einem Offsite, wie man so schön sagt, das heißt mit meiner damaligen Firma Roland Berger. Ich war in einer Unternehmensberatung in so einem Businesshotel und durfte einem Vortrag lauschen, der eigentlich ganz spannend war. Da ging es, glaube ich, so um Verhandlungstaktik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich habe mich dann zu einer bestimmten Uhrzeit rausgeschlichen und bin auf mein Zimmer gegangen. um den Fernseher anzumachen. Wie, das wusste ich damals nicht, aber habe ich in Vorbereitung recherchiert, auch 5,83 Millionen andere Menschen im deutschsprachigen Raum. Und ich habe es auch nicht bereut, weil in den Minuten, die ich da erleben durfte, hatte ich Tränen in den Augen, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich denke, dass du dich an die Situation auch gut erinnern kannst. Mhm. Erzähl den Menschen, die mit dem Datum jetzt noch nichts anfangen können, doch bitte mal, wo warst du da? Was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Was hast du gefühlt in diesem Moment?
Der 23. November 2006 ist auch für mich immer noch ein sehr präsenter Tag. Und zelebriere ich auch wie meinen eigenen Geburtstag tatsächlich. Hat sehr, sehr viel für mich verändert. Und nach monatelanger harter Arbeit und war ich dann tatsächlich halt im Finale der Popstar-Staffel habe gewonnen mit unter anderem Mandy und Senna und bin dann quasi in die Band gewählt worden. Mhm. Ja.
Und die meisten Menschen werden sowas ja nie erleben. Gib uns doch mal so deine Perspektive, deinen Film. Was ist das für eine Bühne? Was für Emotionen fühlt man da? Wie ist das?
Die Bühne ist gigantisch und wenn man natürlich vorher in so jungen Jahren noch nicht auf so einer großen Bühne stattgefunden hat oder noch nicht performen durfte, konnte, dann ist das so das absolute Highlight. Das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz anders als eine reale Bühne, weil eine Fernsehbühne nochmal viel imposanter ist, in Anführungszeichen. Mhm. Weil du performst, natürlich hast du auch ein Publikum da, aber du performst vor allem sehr viel für die Kamera. Und da spielt Licht, Musik, auch dieser ganze Aufbau dieser Show, der hat ja so viele Höhen und Tiefen, ganz bewusst. Und das macht was mit einem.
Total, mir hat es sehr viel gemacht und ich habe bewusst es mir jetzt nicht nochmal angesehen auf YouTube, das werde ich danach machen, aber ich wollte nochmal meine eigenen Erinnerungen, ich kann mich wirklich an Folgendes erinnern und zwar die Dramaturgie war so aufgebaut, dass nicht mit einem Schlag alle Gewinner bekannt wurden, sondern es hat sich so Stück für Stück aufgebaut und in meiner Erinnerung, du weißt es besser, aber ich meine, Senna war die als erstes das grüne Licht bekommen hat und dann hat sie gesungen. Und du und Mandy und auch noch eine weitere. Und ich fand diesen Unterschied so krass zu erleben, dass die Menschen, die schon wissen, dass sie dabei sind, mit den Menschen, die noch um alles kämpfen, dass die in einer Gruppe sind. Und ich fand, das hat man in den Augen gesehen. Ja. Und ich habe auch dich noch in Erinnerung, wie du um dein Leben gesungen hast, als du noch nicht die Zusage hattest. Und du warst ja dann die Zweite, die dann quasi das Go bekommen hat. Wie hast du das erlebt?
Es war sehr intensiv, voller Emotionen. Also die Tage vorher auch wurde dieser Song, ich habe ja Michael Bublé Feeling Good gesungen und das wurde tagelang durchgeprobt. Also so bis jeder Ton, jeder Aufbau, jede Absenkung, jede Stimmveränderung, jede Performance, jeder Schritt einfach wirklich in einem ist. Ich habe davon geträumt. Also es war einfach tagelang so intensiv in mir. Und ich habe mich wahnsinnig auf diese Performance gefreut und gleichzeitig hatte ich wahnsinnig Angst davor. Weil Fernsehen ist halt, es ist live, du hörst alles. Da gibt es nicht so viel herumzuspielen. Also das kann man nicht so krass kaschieren, weil halt in diesem einen Moment alle einem zugucken. So, das ist... Da geht's um alles, ja. Und das hat man gespürt. Und aber sobald die ersten paar Sekunden auf der Bühne vergangen sind, war ich so drin. Ich habe alles ausgeblendet. Also ich habe nichts mehr mitbekommen, ich habe nichts gesehen. Ich habe nur noch diesen Song genossen und gelebt und ich glaube, das hat man dann auch gesehen.
Absolut. Ja. Und dann habt ihr Even Heaven Cries später gesungen und du hast mir versprochen, dass du heute auch noch eine kleine A Cappella-Version. Ich freue mich die ganze Zeit schon drauf. Ich habe vorhin eine Instagram-Story dazu gemacht. Ich habe meiner Frau heute Morgen gesagt, ich höre heute Even Heaven Cries live. Also dranbleiben, Leute. Das wird das Finale des heutigen Gesprächs sein. So, lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen und gucken, wie es denn zu diesem ersten oder im großen Highlight in deinem Leben kam. Was ist denn, Baha, so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ui, ich müsste gerade selber überlegen.
Wir haben Zeit,
alles gut. Die Person, die ich heute bin. Ich denke, dass mich vieles ausmacht. Also natürlich, wie ich aufgewachsen bin, der Support, der Halt meiner Familie, meiner Schwestern, dass ich die Älteste von dreien bin. Ich glaube, das sagt viel über mich auch aus, wenn man mich verstehen möchte. Ansonsten, ich bin durch und durch ein sehr emotionaler Mensch. Mir ist es sehr wichtig, was Menschen sagen, wie Menschen sich verhalten. Und genauso ist es mir dann auch wichtig im Umkehrschluss quasi, wie ich mich selber verhalte und was ich sage. Ich bin durch und durch künstlerisch veranlagt. Ich glaube, das war schon sehr früh sehr klar. Ich bin mit Musik irgendwie sehr aufgewachsen, obwohl ich aus keinem musikalischen Elternhaus komme. Also meine Eltern sind Kindergastarbeiter, türkischer Gastarbeiter, und das spürt man. Also meine Eltern sind toll. Sie haben aber durch und durch einfach immer nur für uns gelebt. Nur durch und durch gearbeitet, um uns etwas zu ermöglichen, weil sie das auch nicht anders beigebracht bekommen haben, von ihren Eltern quasi, von meinen Großeltern. Mhm. Und das merkt man, glaube ich. Und jetzt natürlich, ich in der dritten Generation bin schon nochmal ein etwas anderer Schlag. So, ich lebe nicht so wie meine Eltern, dass ich mir denke, ich arbeite hart, 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 um dann irgendwie auf ein gewisses Ziel hinauszuarbeiten, aus finanzieller Perspektive zum Beispiel. Also sonst hätte ich wahrscheinlich einen ganz anderen Berufsweg auch gewählt. Mhm. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht nochmal zurückgegangen jetzt zur Musik.
Ja, auch da kommen wir gleich noch detaillierter drauf, warum du das gemacht hast. Hat wahrscheinlich viel mit Leidenschaft zu tun, so viel können wir vorwegnehmen. Aber wie kam es dann dazu, dass du musikalisch so eingestiegen bist? Die meisten haben in der Schule ein bisschen Musikunterricht, manche spielen vielleicht Xylophon oder Flöte oder so. Wie war das bei dir konkret?
Bei mir war es erst einmal, glaube ich, so das Gefühl für Musik. Das kam sehr stark durch meinen Onkel. Der hat viel auf mich aufgepasst. In sehr jungen Jahren, also quasi noch im Laufstall? Nennt man das so, ja. Und der hat mir halt seinen Walkman aufgesetzt. Und ich glaube, dadurch habe ich erst so richtig Berührung zur Musik gehabt. Meine Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet.
Kurze Ergänzung. Walkman, für die aus einer anderen Generation kommen. Das ist so ein komischer Kasten, wo man Kassetten reinsteckt. Ja. Und Kassetten sind diese Plastikteile, die ein Band in der Mitte haben, wo 20 Lieder draufpassen. Ich weiß nicht, wie viele. Aber das gab's noch, ja.
Ja. Und das waren so meine ersten Berührungen mit der Musik. Und dann hat meine Mama mich relativ früh ins Ballett gesteckt. Mhm. Was ich sehr geliebt habe. Also ich habe schon immer einen großen Hang zur klassischen Musik gehabt. Und auch diese Verbundenheit mit dem Tanzen, das war so, glaube ich, meine ersten Schritte, sage ich mal, in die Musikwelt. Ganz anders, also gar nicht auf gesanglicher Ebene, dass ich direkt gemerkt habe, ich möchte singen. Das kam erst viel später, tatsächlich so mit 10 Jahren. Meine Eltern haben mir immer verboten, gewisse Sender zu gucken.
Viva, MTV und Co., oder?
Ja, richtig.
Okay.
weil sie einfach der Meinung waren, dass das damals einfach im Kindesalter einfach noch nichts für mich war. Mhm. Und ich war bei einer damaligen Freundin zu Besuch, und bei denen lief das.
Ganz verwegener TV-Sendung.
Und dann habe ich Mariah Carey gesehen in Heartbreaker. Mhm. Und ich war so, was ist das? Mhm. Und das hat mir alles gegeben. All das, was ich eigentlich irgendwie schon die ganze Zeit in mir hatte, auch durch das Tänzerische, dieser ganze Look, wie sie performt hat. Und ich dachte mir so, was ist das, was sie macht? Sie singt. Mhm. Und ich so, das möchte ich auch. Mhm. Und dann habe ich mich informiert und habe gesagt, ich möchte Gesangsunterricht haben.
Okay. Wie alt warst du da?
10.
Okay,
das ging sehr schnell. Mhm. Das ging sehr schnell. Und ich habe bis dahin viele andere Dinge gemacht. Ich habe Kampfsport gemacht, ich war schwimmen und all das. Also ich habe sehr viele sportliche Geschichten gemacht. Aber musikalisch, wie gesagt, war halt nur das Balletttanzen.
Das hat dir später auch bei Popstars sehr geholfen.
Auf jeden Fall.
Wo man viel Choreografie und sowas können muss. Du hast Mariah Carey angesprochen, eine der besten Sängerinnen unserer Zeit wahrscheinlich. Ja. Welche anderen KünstlerInnen haben dich inspiriert in deiner Jugend?
Das waren tatsächlich sehr viele. Also ich war selber ein großer Fan von Bands immer, also Destiny's Child,
oh, ja.
TLC, Backstreet Boys, Spice Girls, also name it. Ich war immer schon ein ganz, ganz großer Fan von Girlbands, von Boybands. Ich habe diesen internationalen Flair schon immer geliebt. Und ich mochte auch immer die Diversität, die so eine Band mit sich bringt.
Mhm.
Ich habe mich da total abgeholt gefühlt. Ich glaube, wie viele, auch meiner und auch der jüngeren Generation jetzt. Und ich glaube, mit der Zeit, in der Zeit, als ich angefangen habe, Musik zu machen, zum Beispiel meine Gesangslehrerin, war früher auch Musical-Darstellerin bei Cats. Und dadurch habe ich natürlich nochmal ganz andere Berührungspunkte bekommen und war nicht nur klassisch auf Pop fixiert, sondern habe dann natürlich auch viel im Musical-Bereich, viel in anderen Genres auch ja reinstöbern können.
Mhm.
Und habe dann auch Berührungen gehabt wie mit Michael Jackson etc., die ich halt so von Elternhaus nicht hatte.
Mhm.
Ja, weil einfach meine Eltern diese Affinität zur Musik nicht so hatten, wie ich es leben wollte und auch diese Zeit nicht hatten.
Mhm.
Und dadurch, dass ich dann relativ schnell auch gecheckt habe, ich muss in Bands performen, ich muss in Bands singen, ich möchte mit Bands singen, waren meine Genres so unterschiedlich. Ich habe angefangen mit Poprock, ganz klassisch Cover, also so die ganz klassischen Covernummern, so die man so kennt, so die jeder
I
von
will
uns
survive.
Ja, das auch später, aber wirklich auch schon so im Poprock-Bereich, so Nirvana etc.
Mhm.
All das, was wir kennen, Metallica. Und dann ging es erst später quasi dann zu so Nummern wie I will survive oder halt eben dann aber auch sehr soulig und sehr jazz-spartig rüber. Wo ich dann einfach Künstlerinnen wie Erykah Badu kennengelernt habe.
Mhm.
Wo ich auch nochmal Berührungspunkte hatte zu Künstlerinnen wie Jill Scott. Die haben mich dann inspiriert. Das kam aber auch erst zustande, so mit 14, 15, als ich dann in einer Band war, die halt um Längen älter waren als ich.
Okay.
Also die Bandmitglieder, die waren alle schon, alle im Studium quasi drin, also way more than 20 years so. Und ich war halt sehr jung. Aber ich würde mal sagen, ich war talentiert genug, dass sie mich genommen haben tatsächlich,
mhm,
als ich mich beworben habe. Und das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht, weil ich auf einmal Künstlerinnen und Künstlergenre kennengelernt habe, die ich so vorher noch nicht kannte. Ja.
Ich finde das so schön, weil auch du wieder bestätigst, Menschen, die früh schon erfolgreich sind, wir werden noch später, mhm, über Erfolg sprechen, gibt ja verschiedene Definitionen, aber es wird ganz oft gesagt, oh, ist die talentiert, die hat Glück gehabt und, mhm, und sowas. Aber du sagst jetzt auch wieder, du hast einfach stundenlang, Tage, jahrelang, mhm, da rein investiert.
Ja.
Und wenn man dich dann im Casting bei Popstars sieht, dann ist es nicht, dass du mal kurz eine Schnapsidee hattest, dass,
ja,
du Musik machen willst, sondern das hat 10 Jahre Historie. Und,
ja,
das sehen wir in den verschiedensten Disziplinen, wenn man früh seine Leidenschaft entdeckt und damit die Chance, ja, hat, eben zu üben, dass man dann auch wirklich herausragendes Niveau erreichen kann, schon in ganz jungen Jahren.
Ja, ja, davon bin ich überzeugt. Also das hat viel mit mir gemacht. Wenn ich auch überlege, wie oft bei Geburtstagen und so ich dann auf einmal mich hingestellt habe und angefangen habe, Christina Aguilera zu singen, also,
mhm,
voll random,
mhm,
würde ich ja heute so nie wieder machen, weil je mehr älter man wird, desto schambehafteter sind wir in allem, was wir tun. Aber damals hat sich das so genau richtig angefühlt. Ich,
mhm,
wollte performen, ich wollte singen und ich wollte tanzen. Das war schon immer so, ja, meine Lieblingsbeschäftigung, genau.
So, das klingt ja bis dahin erstmal wie ein Traum, dass du früh deine Bestimmung gefunden,
ja,
hast, aber es war ja nicht alles rosig in deiner Jugend. Du hast auch aufgrund deiner Herkunft im schulischen Bereich auch,
ja,
durchaus, ja, schlimme Sachen erlebt. Möchtest du uns da ein bisschen teilhaben lassen, was du da für Erfahrungen gemacht hast?
Bis zur 4. Klasse war eigentlich alles einigermaßen okay und dann gibt es ja so diese Geschichte mit, kriegst du eine Empfehlung quasi fürs Gymnasium oder gehst du auf die Realschule oder auf die Hauptschule, und mein Zeugnis war gut genug, also definitiv ausreichend fürs Gymnasium, aber ich hatte eine ganz, ganz tolle Lehrerin, die nicht so davon überzeugt war.
Toll in Anführungsstrichen, oder?
Ja, richtig.
Mhm.
Die nicht so davon überzeugt war, dass Mädchen wie ich mit türkischen Wurzeln es schaffen können,
mhm,
auf dem Gymnasium Bestand zu haben und sich behaupten zu können. Und ja, das hat sich dann so durchweg durchgezogen, dass ich dann so viele Tests gemacht habe, also wie Intelligenztests und Aufnahmeprüfungen etc. Diese Frau hat aber so viel Macht, weil sie war damals auch stellvertretende Rektorin, und das hat natürlich was mit einem gemacht. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt diesen Support meiner Eltern nicht gehabt hätte, die wirklich wie Tiere für uns immer gekämpft haben, dann hätte ich mich wahrscheinlich mit dem zufrieden gegeben, was die Frau über mich gesagt hat. Mhm. Und ich wusste aber eigentlich schon immer, was ich will, und sehr früh auch, und habe dann gesagt, okay, egal, dann gehe ich jetzt dieses halbe Jahr auf die Realschule, habe dann meine Noten so sehr verbessert und bin dann während der Schulzeit quasi mitten im Jahr aufs Gymnasium gewechselt.
Okay.
Und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel dessen, wie oft einem natürlich auch Steine in den Weg gelegt werden. Und weil, ne, also gerade ich komme aus Freiburg, es ist eine kleinere Stadt, und zu meiner Schulzeit, da war unsere Klasse nicht so bunt. Mhm. Ja, also klar, wir hatten schon vielleicht eine Italienerin, eine Halbspanierin, meine Halbtürkin, die war aber blond, und das macht irgendwie tatsächlich auch was immer mit den Lehrern so. Und dadurch, dass ich ja so, ich sag mal so, zu den dunkleren Mädchen gehört habe, ich glaube, das fand die, ja, das hat sie nicht nachvollziehen können.
Okay. Ja. Jetzt ist ja Diskriminierung im Moment ein sehr, sehr aktuelles Thema, während wir sprechen. Wenn du jetzt mal über dein Leben auch weiterspielst, gibt es sonst Themen oder Erfahrungen, wo das Thema Diskriminierung, weil es wird ja gerade gesagt, Sylt ist überall, ist etwas, was wir gerade sehr stark lesen. Gibt es da Dinge, wo du sagst, da muss man eigentlich genauer hinschauen? Menschen wie du haben da Erfahrungen gemacht, über die viel zu wenig gesprochen wird?
Ja, also ich glaube ja, wenn man als junger Mensch mit migrantischen Wurzeln aufwächst, passieren einem ja so viele Dinge, die einem anfänglich vielleicht gar nicht so bewusst sind, und dann irgendwann fangen wir auch an, sie so einfach so unter den Tisch zu kehren, weil wir denken so, ja, so ist es halt.
Okay, hast du ein Beispiel für uns?
Das sind so Dinge wie zum Beispiel, mein Vater hatte jahrelang Imbisse, Restaurants, wirklich diverse Geschichten, und ich habe da natürlich auch in jungen Jahren drin gearbeitet und auch später immer noch, und ich habe bemerkt, dass die Menschen, auch wenn ich jetzt sagen würde, sie haben vielleicht kein tiefsitzendes rassistisches Gedankengut und meinen es vielleicht auch nicht böse, aber sich oft gar nicht so Gedanken darüber machen, was das mit einem macht, wenn sie so Aussagen tätigen wie, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Mhm. Und ich mir denke so, ja, fuck my life, natürlich, ich bin hier geboren, ich bin so durch und durch deutsch, also warum auch nicht? Mhm. Und selbst wenn ich es nicht täte, warum ist das so relevant? Mhm. Ja, oder warum ist das auch heutzutage immer noch so schockierend? Und dann lächelt man das so weg. Und dann fange ich auch an zu partnern und sage dann so, ja, natürlich, ja, warum nicht? Ja. Mhm. Sehen Sie mal. Und dann werde ich zum Beispiel extra lauter und noch freundlicher, so eine belächelnde Stimme obendrauf. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen passiert das ständig. Also die ganze Zeit. Und ich muss ja auch sagen, also gerade ich, also ich glaube, es gibt bestimmt auch Menschen da draußen, die noch viel extremere Geschichten auch erlebt haben, ja. Einfach vielleicht, weil sie noch ausländischer aussehen als ich. Mhm. Oder vielleicht auch in anderen Kreisen stattfinden. Oder. Also ich bin ja, was das angeht, immer noch auf eine gewisse Art und Weise privilegiert. Ja, und zum Beispiel auch meine Eltern, ja, die konnten immer zu Elternsprechtagen gehen und auf Hochdeutsch da mich quasi in Schutz nehmen, wenn irgendwie was war. Und das macht natürlich dann auch was viel mit denke ich, mit dem Erwachsenwerden, mit Kindern, wenn sie dann das Gefühl haben, so sie werden anders behandelt, nur weil die Eltern vielleicht es nicht lernen konnten, die deutsche Sprache sich hundertprozentig beizubringen. Weißt du, was ich meine?
Total.
Und das passiert halt die ganze Zeit und ganz unterschwellig. Und ich finde es so interessant. Ich habe gestern irgendwie so einen Ausschnitt auf Instagram gepostet von einem, ich weiß gar nicht, ob er Comedian ist oder Speaker, vielleicht auch irgendwas dazwischen. Und er hat in die Runde gefragt, so, wie heißt du? Und dann sagt sie Gizem. Und dann sagt er, Givi, weil er es halt nicht verstanden hat. Mhm. Und natürlich auch, weil der Name und auch, weil die Betonung natürlich auch nochmal etwas andere ist, weil es ein türkischer Name ist. Und hat er nochmal nachgefragt und dann sagt sie, ja, sag einfach Gisela. Mhm. Und dann musste er so lachen und hat dann aber eine super schöne Erklärung dazu gehabt und hat halt gesagt, er hat vor Jahren jemanden kennengelernt, der sich vorgestellt hat als Rakim. Und er den Namen direkt natürlich nicht so aussprechen konnte, weil er mit solchen Namen quasi nicht groß in Berührung gekommen ist bisher. Und er hat ihn dann so oft gefragt, wie man den Namen ausspricht und wie man ihn betont, bis er es gelernt hat. Mhm. Und dieser Respekt, der quasi von diesem jungen Mann ihm gegenüber dann zu sehen war, war ein ganz anderer. Weil jemand dann auf einmal da war, und wir haben natürlich nicht immer die Zeit dafür, aber der Respekt war so groß, weil er gemerkt hat, so, da ist jemand, der nimmt sich richtig Zeit, dem ist das wichtig und der kehrt das nicht so unter den Teppich. Mhm. So.
Das ist interessant, weil ich habe in Vorbereitung diesen Post von dir gesehen und ich habe es nicht zu Ende geguckt und der zweite Teil ist mir verborgen geblieben. Mhm. Ich habe eben nur mitgenommen, diese Verwechslung Gizem, Gisela, und dann habe ich abgebrochen und dann entsteht sofort ein ganz anderer Eindruck, als wenn von dieser Person auch, weil ich habe ihn als eher ignorant für mich abgespeichert und jetzt gibst du eben die Auflösung, dass das Gegenteil der Fall ist.
Ja, genau. Und ich fand das so spannend, weil er halt dann einfach auch. Und dann hat er irgendwie was hat er genau gesagt? Ich hoffe, ich kann es also richtig wiedergeben. Er hat gesagt, Wissen ist, weil er dann irgendwie gesagt hat, die Betonung ist ein Jambus. Mhm. Das, was wir in der Schule gelernt haben, was alle von uns schon wieder ganz weit weg von sich geschoben haben, weil sie es nicht als wichtig empfinden. Aber er hat das erklärt und hat gesagt, so, das ist Wissen. Aber Bildung ist, nachzufragen. Mhm. Und das fand ich irgendwie so interessant und so schön. Und deswegen habe ich es dann auch geteilt, ja.
Mhm. Sehr, sehr schön. Wir machen jetzt nochmal eine harte Wendung, auch wenn das Thema noch sehr viel tiefer gründig zu beleuchten wäre. Aber lass uns nochmal auf deine Zeit jetzt kommen, nach dem Gewinn des Finales, auf deine Zeit bei Monrose. Weil viele Menschen kennen dich als die öffentliche Person, aber wenige wissen, wie es hinter den Kulissen, wie es auch in deinem Seelenleben aussieht. Und das würde ich gerne ein bisschen besser verstehen. Wenn du diese 5 Jahre waren es, glaube ich, insgesamt in der Band.
Nicht ganz, vier, knapp, bisschen weniger, 4 eher.
Okay, 4 Jahre, wenn du die mit einem Wort beschreiben müsstest, was wäre das für ein Wort?
Achterbahn.
Achterbahn? Mhm. Okay, erzähl ein bisschen was, man kann sich's vorstellen, aber...
Achterbahn der Gefühle, Achterbahn der Erfolge, auch im eigenen Prozess, sich kennenzulernen, auf jegliche Art und Weise tatsächlich. Ja. So eine Achterbahn geht ja immer so ganz weit hoch bis zu einem gewissen Höhepunkt und dann
Bauchkribbeln.
Danach ist einem auch ein bisschen schlecht.
Mhm.
Ja.
Okay, da würde ich gerne die einzelnen Kurven werden wir jetzt ein bisschen absurfen. Als Konsument, als Fan sieht man ja immer nur das, was vor der Kamera letztendlich ist. Aber nimm uns doch mal bitte in so einen normalen Alltag in so einer Band. Den normalen gibt es nicht, weil es gibt vielleicht Aufnahmen, dann gibt es eine Tour und so. Aber so einen normal intensiven Tag, wie sieht das aus? Wann steht ihr auf? Wie viele Termine habt ihr? Wie sieht Alltag in einer Popstars-Band wie Monrose aus?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, so wie du gerade schon gesagt hast, also je nachdem, was gerade ansteht. In der Promophase wirklich sehr früh aufstehen und den ganzen Tag Interviews geben. Die gleichen
früh
Fragen.
Heißt?
Also wirklich früh. Also meistens, wenn es so eine Radio-Promophase ist, die ersten Morning-Shows gehen ja meistens so um 5 oder 6 los. Mhm. Und dementsprechend, wenn man da um 6 antanzt, ja, dann kannst du dir vorstellen, wann man aufsteht, um sich zu schminken und ready zu machen.
Mhm.
Meistens haben wir da auch gar nicht groß geschlafen, also... Und ansonsten, es gibt so Tage, an die ich mich gar nicht mehr so richtig erinnere, weil die so intensiv waren und so viel passiert ist, dass wir da teilweise in 2 verschiedenen Städten performt haben. Und dann ist es halt natürlich viel auch Travel. Es ist die ganze Zeit Autofahren hin und her. Natürlich, man wird gefahren. Es ist natürlich alles sehr luxuriös, trotzdem immer noch. Anders könnte man das auch gar nicht stemmen. Aber... Es ist sehr intensiv, also ja, viele Interviews, manchmal 3 Stunden da sitzen und nur Autogramme unterschreiben, bis einem die Hand so sehr schmerzt.
Mhm.
Ja.
Und dazu ein Hinweis, weil es gibt ja auch heute, ich meine, ihr hattet das Glück oder Pech, kann man sehen, wie man möchte, dass es noch nicht so viel Social Media gab. Mhm. Nicht jeder hatte eine Kamera, wo jedes Verhalten gefilmt wurde. Aber jetzt, wo du sagst, 3 Stunden Autogramme gegeben.
Ja.
Und jetzt kursieren manchmal kleine Schnipsel, wo man dann vielleicht ein bisschen patzig ist oder einen Autogrammwunsch ablehnt oder sowas. Mhm. Und dann heißt es gleich, die ist aber arrogant oder der ist arrogant.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das erlebt hat, was du erlebt hast, dann kann man schon verstehen, dass einem irgendwann auch mal die Hutschnur platzen kann.
Ja, also ich glaube, es gab sehr, sehr selten Momente, in denen man quasi sich das leisten konnte, zu sagen so, ich lehne das jetzt ab oder ich muss dir jetzt deinen Wunsch verwehren.
Mhm.
Weil ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe natürlich die Seite eines Fans, der die dich quasi zum ersten Mal sieht oder auch vielleicht super spontan irgendwo in einem Restaurant oder wo auch immer. Und der will natürlich diesen Moment irgendwie, ja.
Mhm. Aber es ist schon auch so eine gewisse Anspruchshaltung, oder? Dass man ein Stück von dir dann kriegen darf in dem Moment, oder?
Ja, es ist natürlich wahrscheinlich auch eine gewisse Anspruchshaltung von einem Fan oder von jemandem, der dich unterstützt hat, so, hey, ich bin die ganze Zeit auch da für dich, auch wenn du mich nicht kennst. So.
Mhm.
Und jetzt gibt es diesen einen Moment und ich habe dich zufällig gesehen. Ich möchte natürlich auch was davon haben. Und es ist sehr verständlich. Also ich muss sagen, ich war selber noch nie der Typ Mensch, der wahrscheinlich irgendjemanden gefragt hätte. Aber ich weiß, dass es vielen Menschen was bedeutet. Also auch heute, sei es damals Autogramme und auch heute Fotos, mhm. Selfies.
Mhm.
So. Deswegen weiß ich, wie wichtig das den Menschen ist, wenn sie so ihre Idole haben oder ja Fan sind von jemandem. Ich verstehe natürlich aber auch viele Künstler, die in so einem Moment vielleicht gerade es nicht packen, weil irgendwie privat was sehr, sehr Wichtiges ansteht oder. Aber im Großen und Ganzen haben wir immer versucht, wirklich da zu sein und alles zu geben, so gut es irgendwie ging.
Ich kann mich gerade an einen Bericht erinnern, wo gesagt wurde, dass Eminem einmal auf dem Pissoir, also auf der Herrentoilette, gefragt wurde nach einem Autogramm oder Selfie oder so, ich weiß nicht, und wohl komplett ausgerastet sein muss, auch handgreiflich geworden ist, was natürlich durch nichts zu entschuldigen ist.
Ja.
Aber seine Begründung war damals, dass er nicht mal mehr auf Toilette gehen kann, ohne Eminem sein zu müssen, sondern er will auch mal die Privatperson sein. Und wie gesagt, ich verteidige das Verhalten nicht, aber ich finde, die Emotion ist schon nachvollziehbar, wenn man so stark in der Öffentlichkeit steht, dass man auch an seine Grenzen stößt.
Ja, definitiv. Ich meine, letzten Endes sind ja Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch nur Menschen.
Ja.
Und unsere Kapazitäten sind auch irgendwann voll.
Mhm.
So. Und Grenzen haben wir auch. Und wir überziehen die halt ständig und immer wieder, wenn man allem und jedem gerecht werden möchte. Aber im Großen und Ganzen, jeder hat mal ein Glas zu viel getrunken, jeder hat mal irgendwie gerade private Gedanken, private Probleme. Und wenn er natürlich gerade da am Pissoir steht und vielleicht an was anderes denkt als, dann kann ich verstehen, dass er in dem Moment keinen Bock drauf hat. Wie er drauf reagiert, ist natürlich
nicht zu entschuldigen. Ja.
Genau, aber ich denke, das ist halt so ein bisschen so dieses Los, welches man zieht, so ein bisschen so diese Geschichte, der Pakt mit dem Teufel, den man halt einfach macht, wenn man sich dafür entscheidet.
Mhm.
Ich finde nicht, dass man das Eigentum von anderen Menschen ist, das finde ich nicht. Aber ich finde, diese gewisse Wertschätzung den Menschen entgegenzubringen in solchen Momenten, auch wenn es dann am Pissoir ist, da kann man schon mal sagen, so, das gehört halt leider dazu. Also, wie willst du es anders benennen?
Mhm. Gibt es aus dieser Zeit in der Band irgendeine persönliche Geschichte oder ein Ereignis, was du so in der Öffentlichkeit noch nie geteilt hast, aber was vielleicht ganz lustig oder interessant für die Menschen ist?
Ich müsste wirklich überlegen. Es gibt bestimmt vieles, was ich nicht geteilt habe. Aber mir fällt jetzt nicht die eine bestimmte Sache ein, was die Leute gar nicht kennen. Also, es gibt so...
Was kennen wenige?
Das kennen wenige. Vielleicht die, die an dem Tag da waren. Wir haben auf einem Festival gespielt, ich weiß aber nicht mehr wo. Mhm. Und wir hatten natürlich ganz, ganz viele Fans, aber wir hatten natürlich auch immer ganz viele Leute, die uns natürlich auch nicht mochten. Völlig okay. Das Ding ist halt, dass einfach Menschen immer schon dazu geneigt haben, wenn ihnen etwas nicht gefällt, dass sie anfangen, respektlos zu werden. Mhm. Und dadurch, dass Senna ja auch ein bisschen älter war als wir, hat sie den Spieß umgedreht, als halt jemand uns den Mittelfinger nach oben gezeigt hat und auch sehr präsent. Also der war sehr prägnant. Der wollte die Aufmerksamkeit.
Muss also man auch dazu Zuschauer sagen. In der Arena oder?
Ja, ja, das war ein Festival. Es war Festival. Open Air. Es war sehr, sehr voll. Also Tausende von Menschen. Und er irgendwo mitten in diesem Meer und streckt uns halt seinen zwei Mittelfinger entgegen. Ich habe die gar nicht so wahrgenommen, weil oft ist das ja so ein Rauschen nur, ja, weil du halt performst und dann siehst du Gesichter, aber auch viele nicht so präsent. Und ja, Senna hat dann den Fokus auf ihn gelenkt und hat gesagt, so hier, wir haben einen ganz großen Fan, dreht euch mal an. Und alle haben sich umgedreht, alle haben ihm den Mittelfinger gezeigt. Das war schon lustig.
Herrlich.
Ja. Ich dachte mir so, wenn jemand das so herausfordert. Ja.
Cool, aber es zeigt ja auch, wie viel Möglichkeit man ja dann doch hat, gell? Weil oft, du hast vorhin gesagt, manchmal schluckt man etwas runter, man geht mit Freundlichkeit drüber oder so, aber wenn man sich entscheidet, nein, das lasse ich mir nicht bieten, dann kann man auch auf charmante Art wirklich ein Zeichen setzen. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, was man sich auch auf viele andere Lebensbereiche anwenden kann.
Total. Ich finde ja auch ein ganz großes Beispiel, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt so einen Namen nennen dürfen, sonst musst du einfach rausschneiden.
Wir dürfen
aber
alles nennen.
Ich fand ja auch diese Thomas Gottschalk-Nummer so, prägnant dafür, als Beispiel. Wie er ja so gar nicht von seinen alten Routinen oder von dem, wie er gerne sein möchte oder nicht wegkommen will. Und ich fand es so interessant, wie Helene Fischer halt so das so weggelächelt hat. Mhm. Vielleicht, weil sie sich nicht traute, was dazu zu sagen. Vielleicht, weil es nicht ihre Art ist, auch dann so konfrontativ, Haltung zu zeigen. Das ist ja auch, ich finde, man kann das auch nicht von jedem immer erwarten. Mhm. Das ist auch ein bisschen eine Charaktersache. Und wie Shirin David das so sehr charmant ihm komplett die Eier genommen hat. Mhm. Und das fand ich gut. Ja. Da dachte ich so, ja, man hat schon, wenn man dann dieses Sprachrohr hat, dann finde ich es auch wirklich wichtig, hier und da auch mal was zu sagen. Ja,
ja. Absolut inspirierender Moment gewesen.
Ja, total.
Und ich sage aber genauso, du hast auch schon gesagt, man darf es auch nicht von jedem und jeder erwarten, sondern es muss zu einem selber passen. Man muss sich wohlfühlen dabei. Mhm. Und Menschen haben ja auch beruflich auch Dinge zu verlieren, muss man auch sagen. Also eine Helene Fischer ist einfach anders positioniert als eine Shirin David. Und während ihre Leute sie feiern dafür von
dass
Shirin,
sie edgy ist.
Würden es viele Helene Fischer-Fans vielleicht ein bisschen anders sehen, dass man die Ikone Thomas Gottschalk vor öffentlicher Kamera kritisiert.
Definitiv. Es ist ein harter Balanceakt. Also das ist ja auch, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, gerade politisch zum Beispiel passieren ja auch gerade sehr, sehr viele Dinge. Und es wird natürlich dann immer von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, egal ob es jetzt InfluencerInnen sind, KünstlerInnen etc., wird dann immer erwartet, dass alle eine Haltung zu allem haben. Mhm. Und ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen. Ich finde es auch irgendwie wichtig auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich verstehe halt genauso auch, dass es manchen Menschen total schwer fällt, sich dazu zu äußern. Nicht nur aus Angst um ihre Jobs etc. Weil, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, es wird ganz oft, glaube ich, einfach, weil man in der Öffentlichkeit steht, das so abgetan, dass das ja nicht so wahnsinnig viel Wert hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Also so dieses, die macht ja Musik. Ja gut, dann sagt die halt was. Und ja, was heißt das denn schon, wenn die dann gecancelt wird? Mhm. Was heißt das denn dann schon, wenn die ihre Sponsoren verliert? Ja, das heißt halt, sie kann das nicht mehr ausüben, was sie tut.
Ihre Existenz.
Richtig. Ja. Und dann stelle ich mir halt die Frage, im Umkehrschluss würden die Leute, die mit ihrem Finger auf die Personen zeigen, das auch mit ihrem Job machen und riskieren, Also, und ich finde halt auch da, finde ich immer ein offenes Gespräch und ein Diskurs wichtig und wichtiger, als einfach nur auf Menschen zu zeigen und zu sagen, du bist so und so und so, weil die meisten von denen, die nicht immer direkt was sagen, vielleicht auch, weil sie sich nicht trauen oder weil sie es nicht können, haben nicht immer eine schlechte Absicht dahinter.
Ja, absolut. Das kann ich zu 100% nachvollziehen. Du hast vorhin gesagt, es war eine Achterbahn. Wenn wir uns jetzt mal so eine steile Abfahrt ansehen, gab es irgendeinen Punkt vor der Trennung? Über die Trennung werden wir gleich noch sprechen, über das Ende der Band. Aber währenddessen, wo du eigentlich schon gesagt hast, du willst hinschmeißen, weil es einfach zu hart, zu anstrengend, zu was auch immer ist, du aber dann trotzdem weitergemacht hast. Gab es diese Phasen oder diese Momente?
Während oder nach Monroes?
Nee, während der Zeit.
Also hinschmeißen, das stand nie zur Option tatsächlich.
Okay.
Ich glaube, das hatte ich auch nie so in mir. Aber es gab schon Phasen, wo ich wirklich gemerkt habe, so, das ist heavy. Also, keine Ahnung, wenn du irgendwie gefühlt wirklich 24, also du stehst um 5 Uhr auf oder um 3, 4, 5 Uhr und arbeitest durch bis 5 Uhr und bist dann irgendwie erst um 7 Uhr am Set, um dann irgendwie 2 Stunden zu schlafen, wieder um 7 Uhr erst im Hotel, um dann 2 Stunden zu schlafen, um dann wieder weiterzumachen. Das ist schon, also kräftezehrend.
Ja.
Und ja, aber im Großen und Ganzen, ich muss auch sagen, unsere Karriere ging so schnell nach oben, dass es da gar nicht so viel darüber nachzudenken gab, was wäre, wenn. Es gab so einmal eine Geschichte, als unser Label, ich glaube, das war nach dem zweiten Album, da haben sie so ein bisschen dazwischen gekrätscht und haben gesagt, wir wollen lieber mit einer von euch so ein bisschen so ein Solo-Ding machen. Und da hat man dann wirklich angefangen, darüber nachzudenken, okay, warte, was heißt das eigentlich? Mhm. Unsere Verträge sind exklusiv, unsere Verträge, also ich dürfte nichts machen in so einer Phase. Und das macht dann schon natürlich was mit einem. Da denkt man dann darüber nach so. Aber während Monroes war es immer durch und durch einfach ein Weitermachen. Also mit 40 Grad Fieber auf der Bühne war nicht Standard, aber es war
dabei.
Es war dabei. Mhm. Es gehörte dazu.
Und während du jetzt in diesem Rausch bist, denkt man sich, also du sagst, man denkt nicht viel, aber ist das Gefühl so, ich weiß, diese Zeit ist endlich und deshalb nehme ich jetzt alles mit, solange es noch geht? Oder hat man das Gefühl, dass das jetzt ein Zustand ist, der auch durchaus ein paar Jahre so weitergehen wird? Also fühlt man sich eher wie in einem Sprint und ist dankbar, weil man weiß, der könnte täglich enden? Oder ist es ein Marathon, auf den man sich wirklich auch einstellt und jeden Tag aufs Neue durchbeißt?
Ich glaube, es ist so ein bisschen von beidem etwas. Also ich kann natürlich jetzt hier auch nur von mir sprechen.
Klar.
Aber von mir aus, ich muss auch kurz überlegen, es ist auf jeden Fall ein bisschen was von beidem. Also es ist so, dass einem ja auch ganz oft nicht so die Wahl gelassen wird. Da war ja nicht so, ja, jetzt geht mal nach Hause, ruht euch mal 2 Monate aus und versucht mal die ganze Casting-Zeit irgendwie zu verarbeiten, damit wir dann mit einer guten Psyche weitermachen können.
Mhm.
Das ist ja nicht da, die Zeit ist nicht da. Und diese Zeit hat auch generell immer bei allem gefehlt. Also es waren so 14 Tage, 14 Aufnahme, Tage im Studio, heißt 14 Songs. Bist du krank, bist du selber schuld.
Mhm.
Und das heißt ja nicht, dass wir vorher irgendwie eine Woche frei hatten oder so. Also es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Ich will das irgendwie gar nicht als zu anstrengend oder so betiteln, weil es war damals genau richtig und es war gut so. Also wir haben es geliebt, ich habe es geliebt. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich eine wahnsinnig intensive und sehr anstrengende Zeit. Also es war halt sehr wenig Zeit da, um Dinge zu verarbeiten. Und das habe ich dann quasi im Nachgang auf jeden Fall gemerkt.
Mhm. Jetzt gehst du da einfach so drüber, kennst ja meinen eigentlichen Beruf, ich bin Coach, der Menschen hilft, die Energielevel zu managen, ich darf Menschen treffen, die Burnout haben, mentale Gesundheit ist insgesamt ein sehr großes Thema, nicht nur in der Wirtschaft, auch im Spitzensport.
Ja.
Wie wird das Thema in eurer Branche, im Spitzenmusiker, Künstlersein diskutiert? Das, was du jetzt beschreibst, ist das Standard, normal oder sprecht ihr untereinander über mentale Gesundheit, wie für Menschen, die in der Branche nicht sind, wie wird das gehandhabt?
Ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen. Also für mich war mentale Gesundheit immer ein wichtiges Thema. Ich war auch schon als Kind in Therapie, ist nichts Dramatisches passiert, aber meine Eltern, meine Mama war immer der Meinung, dass es wichtig ist, auch mit jemand externem darüber zu sprechen, um meinen Gedanken einfach freien Lauf zu lassen, wenn ich mich nicht traue, das vielleicht mit meinen Eltern zu besprechen.
Wow.
Und ja, bin ihr da auch sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil ja viele Leute das immer so abtun und denken so, du bist nicht ganz korrekt, wenn du das machst. Mhm. Und während Popstars, also das war ja so mental belastend, also die ganze Castingshow, ich würde so zwar immer wieder machen, ich würde nichts daran ändern, aber ich war durchweg krank. Und krank, also wirklich, meine Stimme war immer weg, ich war super heiser, eigentlich ein Wunder, dass ich im Finale überhaupt eine Stimme hatte. Mhm. Und das hat sich so bei Monos eigentlich die ganze Zeit weitergezogen, ja. Also man hat einfach gemacht und ich muss auch dazu sagen, ich mag es auch, wenn ich so Leute mit mir im Team habe, wo ich weiß, ich kann von denen lernen und die bringen mir was bei oder die sagen mir, wie ich etwas tun kann und den Rest an künstlerischer Freiheit habe, es so auf der Bühne zu performen, wie ich es performen mag. Also damals, zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall richtig, aber so mentale Gesundheit war nie ein Thema. Also es kam nie jemand her und hat gefragt so, möchtest du über irgendwas reden oder wir würden euch jemand zur Seite stellen oder sowas. Oder geht's dir wirklich gut? Also, nee.
Das ist interessant, wie sich, ich weiß gar nicht, ob es Zeiten geändert haben. In deiner Branche bin ich noch nicht so verankert, aber im Vorgespräch hattest du gesagt, ihr hattet immer Menschen, die gut auf euch aufgepasst haben. Es war in einem anderen Kontext. Wir haben MeToo etc. Ja. diskutiert, wo du sagtest, und das wollen wir hier auch nicht weiter thematisieren, dass ihr da Glück hattet und gut geschützt wurdet.
Ja.
Und gleichzeitig sagst du jetzt aber, Menschen, die euch managen, sehen, dass ihr krank seid, dass ihr mit Medikamenten etc. arbeitet. Und es wird trotzdem einfach hingenommen.
Ja.
Das ist ja schon zumindest etwas, was bemerkenswert ist, wenn man von außen so drauf sieht.
Total. Wir hatten eine Tour, das war 2007. Ja, Anfang 2007 muss das gewesen sein. Wir waren auf Tour und Lichter gehen aus. Unsere Bühne war zweistöckig. Mhm. Und verbunden mit einer Treppe. Und als die Lichter ausgegangen sind, war es unsere Aufgabe, quasi runterzugehen, die Treppe, und unten an dem Mikrofon uns zu platzieren, damit die Lichter wieder angehen können. Und ich bin mit meinem Absatz, weil wir immer in hohen Schuhen performt haben, mit meinem Absatz oben hängen geblieben an so einer Klebeleiste. Und bin die Treppen runtergefallen. Hat niemand zum Glück gesehen, aber es wäre auch nicht passiert, wenn das Licht dann natürlich angewiesen wäre. Wurde dann nach draußen getragen, natürlich im Schock und Adrenalin und dann irgendwie angefangen zu weinen und all das. Und Senna hat dann irgendwie so einen Monolog von 10 Minuten oder 15 Minuten, ich habe keine Ahnung, auf der Bühne irgendwas über Liebe und was weiß ich was erzählt. Und hat es wirklich geschafft, die Leute zu unterhalten, während ich da irgendwie einigermaßen beruhigt wurde. Mhm. Und hab dann da, glaube ich, in flachen Schuhen weitergemacht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Bin dann in der Nacht noch ins Krankenhaus. Also ich hatte ein Haarriss hier am Brustbein und Prellung und im Unterleib als auch am Schienbein und so. Also war auf jeden Fall nicht schön. War jetzt auch nicht ganz schlimm, aber es war auf jeden Fall nicht schön. Und eigentlich auch auf hohen Schuhen nicht mehr machbar. Und dann wurde mir halt erlaubt, einen Tag auf flachen Schuhen weiter zu performen. Weil das aber natürlich nicht so ästhetisch aussah, zu diesem Kleid nicht so gepasst hat, musste ich danach halt in hohen Schuhen wieder weitermachen.
Mhm.
Und das ist so ein Beispiel dafür, wie dieses Game halt funktioniert.
Okay. Jetzt, wenn man dir genau zuhört, verwendest du Begriffe wie erlauben. Das klingt so ein bisschen wie so eine Drillakademie oder wie beim Militär oder sowas. Wie kann man sich das vorstellen? Ist dann da ein Manager, eine Managerin oder Detlef Disos, den wir auch alle kennen, der die Tänze choreografiert und so und sagt jetzt, Baha, zieh wieder andere Schuhe an? Oder ist es ein Druck, den du spürst und dann von dir aus vielleicht sogar wieder zu den hohen Schuhen greifst? Oder wie ist so eine Stimmung? Wie sind diese Dynamiken in solchen Konstellationen?
Also die Dynamiken sind okay, weil du hast Menschen um dich herum, die ja natürlich eine gewisse Vorstellung von dem haben, wie es aussehen, wie es klingen, wie es sein soll am Ende. Mhm. Und du bist halt jung, du gehst da rein und du vertraust diesen Menschen. Und zum Glück hatten wir tolle Menschen um uns herum und nicht Menschen, die das ausgenutzt haben. Das passiert ja auch leider viel zu oft. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, klar, dieses Bild kann halt auch nur gewahrt werden oder einigermaßen funktionieren, wenn wir jetzt zum Beispiel in Bereiche wie Branding etc. gehen, wenn dieses Bild funktioniert. So, was würde es heißen, wenn ein Auftritt abgesagt wird mit einer großen Fernsehshow-Reichweite, nur weil ich krank bin. Mhm. Ja, dann heißt es so, Baha, Paracetamol rein, beiß die Zähne zusammen, 40 Grad Fieber, komm, zwei Songs schaffst du. Mhm. Aber das ist ja nicht nur die zwei Songs. Also es ist ja vorher dich hinsetzen, 2 Stunden Haare, Make-up machen, dann dahin gehen, Interviews machen, in einem Outfit stehen, die es brutal heiß, weil es Sommer ist. Wir sind auf Mallorca. Die Hitze brennt, ja, die Luft brennt und dann stehst du auf der Bühne und musst Hatzhammer performen.
Mit einem Puls, der nicht im Ruhebereich ist.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und aber das ist halt das, so wie es dazugehört. Also ich meine, auch Menschen im Angestelltenverhältnis beißen sich oft die Zähne zusammen, weil sie Angst haben, ihre Jobs zu verlieren oder weil es gemacht werden muss, die Arbeit, und sie halt dann sich krank zur Arbeit schleppen.
Mhm. Ja. Deine Bandkollegin Mandy hat ja vor kurzem auch sehr offen über ihre mentalen Probleme gesprochen, über ihre Panikattacken und dass sie sehr lange nicht geschlafen hat. Wusstet ihr, sprich Senna und du, von diesen Problemen, also habt ihr im engsten Kreis über sowas gesprochen oder war das auch etwas, was verschlossen wurde?
Nee, wir haben da nie drüber gesprochen. Ich glaube auch, in all diesen 4 Jahren war ja auch diese Zeit nicht da, um darüber nachzudenken, wie fühle ich mich eigentlich. Klar, wir waren alle müde, wir waren alle durch und intensivst überarbeitet. Aber wir haben auch natürlich trotzdem unseren Traum gelebt, muss man auch dazu sagen.
Mhm.
Und das ist halt, wenn man du etwas erreichen willst, wie jemand, der gerade sein Business gründet, der legt sich halt auch nicht auf die faule Haut. Dieser Mensch investiert da auch Wochen, Monate, vielleicht Jahre, und ackert da auch mal nächtelang durch. Mhm. So, das ist halt, bei allem, was du dir halt aufbauen willst, musst du halt manchmal echt die Zähne zusammenbeißen. Und nach diesen 4 Jahren aber war halt dann auch irgendwann dieser Punkt angekommen, wo man merkt, okay, ich muss jetzt mal durchatmen. Und dieser Effekt, der halt danach kam, wie zum Beispiel jetzt bei Mandy, wie sie das erzählt hat, ja, ich kann jetzt auch nicht für Senna reden, nur für mich. Aber den hatte ich ja auch auf eine andere Art und Weise. Aber das kam halt alles erst danach, die Nachwehen. So, in dem Moment merkst du das gar nicht.
Mhm.
Das braucht Jahre, bis es richtig zum Vorschein kommt. Und es braucht Jahre, noch mehr Jahre, bis du das aufgearbeitet hast.
Mhm. Ihr habt euch ja dann nach 4 Jahren getrennt.
Mhm.
Was, und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du das auch befürwortet hast, diese Trennung. Und trotzdem ist ja dein Baby ein großer Punkt. Was waren so die, ist das, was du gerade berichtet hast, so ein Treiber bei euch gewesen, dass ihr gesagt habt, ihr braucht eine Pause? Und eine Pause in so einem Konstrukt heißt ja dann auch oft das Ende. Oder was war so der primäre Grund, dass ihr euch dann aufgelöst habt?
Ich glaube, bei mir war es gar nicht die Pause primär, weil wenn du in so einem Hamsterrad bist, und du dir über deine eigenen Gefühle und deine eigenen Ängste, deine eigenen Probleme gar nicht so bewusst bist, weil du keine Zeit hast, darüber nachzudenken, fühlt sich das alles ja auch total richtig an.
Mhm.
Ich habe es eher so ein bisschen, ich hatte damals einen Freund, der mich so ein bisschen, gut, dass wir heute nicht mehr zusammen sind, aber er hatte eine tolle Sache, er hat mich so ein bisschen wieder ermutigt, in dieser Girlband-Konstellation ich zu sein. Ja, weil wenn du in so einem Konstrukt bist, verlernst du das irgendwann, weil du bist halt ein Teil von dreien und das funktioniert auch nur zu dritt.
Mhm.
Und wenn du halt gefühlt wirklich von 365 Tagen im Jahr 95% zusammen bist, dann weißt du auch oft gar nicht mehr so richtig, wer du eigentlich selber bist. Und vor allem, wenn das in so frühen Jahren stattfindet. Gerade in so einer Phase, wo jeder von uns irgendwie, keine Ahnung, seinen Abschluss macht, vielleicht auf eine Weltreise geht oder ein Au-pair macht, freies soziales Jahr, whatever. Das hatten wir ja nicht. Und wir hatten dafür ganz viele andere tolle Dinge, aber auch vieles, wo man so ein bisschen eigene Identität irgendwie abgibt. Mhm. Und er hat mich so ein bisschen dazu ermutigt, wieder so ein bisschen auch meine eigene Identität zu finden oder mich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und als dann diese Vertragsverlängerung auf dem Tisch lag, war halt so meine Frage, okay, du hast so früh angefangen mit Musik und meine Idee und meine Vorstellung von dem war immer Wachstum. Immer besser werden, größer werden, Musik machen, Musik leben. Und man muss auch dazu sagen, in dieser großen Bubble ist halt immer Musik machen meistens der kleinste Nenner. Mhm. Ja, weil halt so viel anderes dazugehört. Das ist auch toll, aber das ist ja nicht der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Mhm. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und wer ich eigentlich sein möchte. Und ich bin dann angefangen habe, darüber Gedanken zu machen, wieso haben wir in 4 Jahren nur eine Tour gemacht, eine eigene Tour. Mhm. Klar, wir sind Festivals hoch und runter getourt. Wir waren überall zu sehen. Man ist ja eigentlich nicht an uns vorbeigekommen. Aber eine eigene Tour ist, glaube ich, das, was Musiker, Bands ausmacht. Das ist das, wofür man Musik eigentlich macht. Weil es ist ein Unterschied, ob du auf einem Festival bist mit Tausenden von Menschen,
und dir manche den Stinkefinger zeigen.
Manche den Stinkefinger zeigen.
Weil sie wegen einer anderen Band gekommen sind.
Richtig, mhm. Genau. Natürlich gab es da auch sehr, sehr viel Liebe. Mhm. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du in einer kleinen oder größeren eigenen Halle bist, wo du weißt, die Leute sind nur wegen dir da.
Reisen dir hinterher, besuchen vielleicht mehrere Konzerte.
Absolut. Das ist eine andere Art der Fanliebe, der Bindung etc. Und natürlich auch, weil du konzeptionell nochmal ganz anders arbeiten kannst. Ja, also du machst Festivals meistens 30 Minuten, vielleicht 45 Minuten und dann ballerst du da so ein paar Hits raus und das war's. Und so ein Konzert hat ja oft eine Geschichte. Mhm. Ja, ein Konzert wird, da wird mit Licht, da wird mit Choreografien, die Menschen, mit denen du alleine schon auf Tour gehst, das ist wie Familie. Mhm. Und das kannst du bei so Festivalgeschichten gar nicht so sehr annehmen, wie wenn du eine eigene Tour machst. Mhm. Und das war nur so ein Beispiel von vielen Dingen, wo ich dachte, okay, wie kann es sein, dass unsere Songs in vielen Teilen Asiens rauf und runter laufen und wir nicht da stattfinden? Mhm. Wieso? Gerade in einer Zeit, in der halt auch Girlbands und auch europäische Bands oder europäische Acts gerade in vielen Teilen Asiens auch extremst gefeiert wurden.
Wurde dir diese Frage beantwortet von deinem Management?
Nee, das ist ja auch dann natürlich nicht nur Management-Sache, es ist ja auch Firmensache, weil da natürlich entschieden wird, wie versetzt man Gelder und wie investiert man in eine Geschichte, in eine Band oder nicht. Ja? Und investieren heißt ja auch oft immer Risiko. Mhm. Und wenn das Musikbusiness eine Sache nicht ist, dann ja, risikobereit.
Okay.
Ja, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht und für mich war so, ich habe so das Gefühl gehabt, wir waren an so einem Punkt, an so einem Höhepunkt unserer Karriere, wo es geil war, aber wo wir auch in Deutschland alles, was uns möglich war, schon gemacht hatten. Und meine Frage so war, okay, was geht darüber hinaus? Unabhängig davon hatten die anderen beiden auch Label-Deals auf dem Tisch.
Das heißt eine Solo-Karriere.
Anfragen für oder? Solo-Karriere, genau. Mhm, und auch völlig legitim, das dann auch nach 4 Jahren zu sagen, okay, ich möchte mich gerne selber ausprobieren. Ja.
Man beobachtet ja oft, dass Popstars, Groups oder in welchen Konstellationen auch immer irgendwann sich trennen. Und mein Eindruck ist immer, dass entweder einer oder alle noch mehr wollen, dass ihnen das mhm. nicht mehr reicht. Was man mhm. aber beobachtet ist, dass mhm. danach zumindest in der Wahrnehmung mhm. nach außen es eher ein Rückschritt ist. Mhm. Wie hast du das für dich empfunden? Kam tatsächlich dann durch diese neue Freiheit, konntest du wieder die Dinge machen, für die du aufgehört hast? Oder hast du diese Entscheidung jemals bereut, für diese Trennung zu stimmen?
Tatsächlich habe ich sie nicht bereut. Auch wenn das für viele vielleicht gar nicht so verständlich ist. Weil natürlich, wir waren damals in dieser Gruppe so erfolgreich, wie keine es von Solo geworden ist, ja, im Nachgang. Aber nichtsdestotrotz hat mir diese Trennung danach wahnsinnig viel wieder zurückgegeben. Also ich habe zum Beispiel gelernt, an Sessions teilzunehmen, wenn Songs entstehen, mich ranzutrauen, auch ans Writing. Ja, ich meine, das ist so verrückt. Ich habe mit 15, 16, bevor ich zur Popstars gegangen bin, mit meiner Band Songs geschrieben. Wir hatten, ich glaube, fast 6, 7 Songs, eine EP quasi, schon fertig.
EP heißt ein ganzes Album.
Ein kleines Album, ja. Genau, also weniger als ein Album. Mhm. Und das nennt man ja heute EP. Mhm. Und wir hatten damals schon, habe ich geschrieben. Und während Monos habe ich das so nicht machen können, natürlich, weil wir diese Zeit und die Möglichkeit nicht hatten. Unsere Hits wären auch nicht die Hits gewesen, wenn wir uns da selber rangewagt hätten, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Mhm. Aber das hat mir natürlich vieles wieder zurückgegeben, wie zum Beispiel das. Oder auch mir die Leute auszusuchen, mit denen ich arbeiten möchte. Ja, an Prozessen teilzunehmen und auch mich selber zu finden, das hätte mir halt 4, 5 oder 10 weitere Jahre Monos halt niemals gegeben.
Du hast gesagt, ihr drei seid danach nicht mehr so, zumindest in Chart-Erfolgen, nicht mehr so erfolgreich gewesen. Wie ging es dann für dich weiter? Man setzt sich zusammen und sagt, beendet, es gibt eine Pressekonferenz oder eine Pressemitteilung. Ja. Und wie war da die Zeit danach? Kannst du dich an den ersten Tag erinnern, als du morgens aufgewacht bist, als die Band Vergangenheit war?
Ja, also wir hatten auch, lustigerweise war das, glaube ich, auch der 23.11., 2010, als wir uns dann offiziell getrennt haben, quasi bei der Pressekonferenz. Und das, ja, war natürlich ein Schockmoment für viele, weil es kam sehr unerwartet. Für uns auch ein sehr emotionales Gefühlsbad, weil du gibst etwas auf, was funktioniert, was toll ist, was dich 4 Jahre lang ausgemacht hat. Du weißt auch gar nicht mehr, wer du selber eigentlich bist.
Aufgeräumt, oder? Es berichten viele Profisportler, ja. Sie waren in einem System, was total alles für sie erledigt hat, und genau, auf einmal steht man davor und muss den Tag selber gestalten.
Genau, und bist halt dann wieder komplett selber für dich verantwortlich, mit allem, was du tust. Und meine Entscheidungen daraufhin waren alle sehr radikal. Ich bin auch sehr oft sehr radikal, was das angeht, wenn es darum geht, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Bin dann irgendwie zurück nach Berlin, habe mich von meinem Freund getrennt und bin zurückgezogen nach Freiburg. Mhm. Also es ging so Schlag auf Schlag alles, weil ich gemerkt habe, so, ich muss erstmal rausfinden, wer ich eigentlich selber bin, weil so wie es jetzt gerade ist, ist es nicht gut für mich. Mhm. Und
darf ich da mal einhaken? Ja. Das klingt natürlich sehr abstrakt. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die noch nicht genau wissen, wer sie sind. Aber wie findet man da Antworten? Also gehst du dann durch Freiburg spazieren und lässt deine Gedanken kreisen? Oder hat man da jemanden, der einen durch diesen Prozess durchführt? Wie hast du es persönlich gemacht?
Naja, so wie du gerade sagst, ist es ein Prozess. Und das ist nichts, was man irgendwie an einem Tag macht oder auch nichts, was in einem Jahr passiert. Das verarbeite ich bis heute eigentlich. Ja, also du hast ja auch das mir vorhin ein Buch geschenkt und ich bin sehr gespannt, das auch zu lesen. Da geht es ja auch ganz viel um den Schlaf. Und zum Beispiel der Schlaf ist bei mir, also meine engsten Freunde kennen das und wissen es, ein enormes Problem. Mhm. Also ein enormes Problem. Ich hatte es schon in Kindertagen schon immer in mir so ein bisschen, dass ich sehr unruhig geschlafen habe. Aber jetzt durch diese Monroes-Geschichte und auch alles danach, enorm, was das mit einem macht. Und will damit nur sagen, es ist ein Prozess und es ist ganz viel versuchen zu reflektieren, auch Nein sagen zu können. Super, super wichtig. Das lerne ich bis heute immer noch, weil ich ganz oft Dinge mache, wo ich denke, so okay, das schätzt nicht ansatzweise den Wert dieser Arbeit. Und ja, ich verarbeite das bis heute und ich denke, vielleicht ist das auch so meine Spekulation, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was die anderen beiden so ein bisschen auch umtreibt, weil ich denke, wenn ich es habe, haben es die anderen beiden wahrscheinlich auch irgendwie, ja, dass es immer noch so ein stetiger Prozess ist, von Dingen zu verarbeiten und manchmal klappt es nicht so gut und vielleicht ist das auch so einer der Gründe, warum wir auch heute immer noch keinen Kontakt haben, weil jede immer noch so mit sich selber beschäftigt ist. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt seit ein paar Minuten, aber ich weiß nicht genau, wann ich ihn ansprechen soll, den Gedanken, und ich sage ihn jetzt einfach, auch wenn er vielleicht nicht so passt, aber es gibt ja diesen berühmten Club 29, ich weiß nicht, ob du den kennst, das sind die, die im Alter von 29 alles sehr bekannte Menschen, Amy Winehouse, Heath Ledger, die sich selbst umgebracht haben, weil sie
War das 27?
Ich meine 29. Okay. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich habe davon gehört,
Es gibt einen Club, wo Menschen sehr früh sterben durch Selbstmord. Und das, was du jetzt einfach an Lifestyle andeutest und nach 4 Jahren andeutest, wenn ich das jetzt noch weiter denke und vielleicht, dass Menschen wie Christina Aguilera, wie Britney Spears das Ganze mit 10, 11, 12 angefangen haben oder vielleicht noch früher und das bis 30, 35 durchziehen, dann ist das ja eine Belastung fürs Nervensystem, für die Psyche, die, die man gar nicht bewerten kann. Deshalb, wenn ich das höre, ich möchte mich nicht anmaßend sein, aber dann kann man vielleicht sogar euch gratulieren, dass ihr aus diesem Wahnsinnssystem nach 4 Jahren
so gesund rausgegangen,
rausgegangen seid und jetzt die Möglichkeit habt, euch neu zu sortieren und vielleicht ein nachhaltigeres System für euch aufzubauen.
Definitiv. Also darüber spricht halt oft niemand. Bis man dann irgendwie halt eine Britney Spears nach so vielen Jahren irgendwie anders erlebt und dann Schockmomente hat und bis sie dann irgendwie durch tausende Gerichtsprozesse durch muss und ein Buch darüber schreiben muss, bis die Leute irgendwie erst checken, so, wow, was hat diese Frau eigentlich alles durchlebt? Und das ist ja das, was wir gemacht haben, ist ja nur so ein Mini-Bruchteil von dem, was sie erlebt hat. Mhm. Weil A, Menschen um dich herum, das macht was mit einem. Ja, also wenn deine eigenen Eltern, deine eigene Familie, deine engsten Leute um dich herum dich in diese Richtung pushen und triezen und so behandeln, was macht das mit einem? Das ist schädigend für dein ganzes Leben. Von Drogenmissbrauch und Medikamentenmissbrauch möchte ich erst gar nicht anfangen. Da waren wir sehr konsequent. Da bin ich sehr, 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 sehr glücklich darüber, dass wir halt, vielleicht auch dadurch, dass Senna so ein bisschen älter war als wir, generell nicht getrunken hat. Und dann aber auch unsere Managerin, die immer sehr konsequent darauf geachtet hat, dass, weil überall, wo wir waren, das war Arbeit. So Aftershow-Partys waren für uns Arbeit. Wir standen da, wurden fotografiert, haben Interviews geführt, waren nicht da, haben gelächelt und sind wieder gegangen. Und dann musstest du fit sein am nächsten Morgen. Also dieses Lifestyle-Ding, ich werde mal Mucker und hau mir die ganze Nacht irgendwie da Wodka rein, das funktioniert nicht.
Das heißt, Drogen und Alkohol haben bei euch gar keine Rolle gespielt?
Ich habe auch, wir hatten ja ganz kurz über dieses Drogenthema auch kurz gesprochen. Ich habe das erste Mal Menschen vor mir eine Nase ziehen sehen, nachdem ich da raus bin. Also erst mit Anfang 30, wo ich dachte so, oh wow, das gibt's wirklich. Weil man ja immer darüber spricht, so, dass es so gang und gäbe in diesem Business. Bestimmt. Überall ist das so. Leute konsumieren es, aber es macht was damit aus, mit welchen Menschen du unterwegs bist und wie sie darauf auch achten, dass du damit nicht in Berührung kommst.
Ich würde ein bisschen gerne jetzt eine Kurve kriegen zu nochmal zu dir persönlich und was es mit dir macht, wenn man von so einer Achterbahnfahrt kommt. Es gibt, ich habe mal ein Interview ein Interview mit dem zweiten Menschen auf dem Mond gehört, der zum einen schon auch darunter gelitten hat, dass er nicht den Fame des ersten Menschen bekommen hat. Also er hat die gleiche Arbeit getan, die gleichen Risiken, aber er war halt nicht Neil Armstrong, sondern eben die Nummer 2. So, aber und diese Person, und es lässt sich in vielen anderen Bereichen feststellen, wo Menschen in jungen Jahren den absoluten Zenit erreicht haben. Als Astronaut auf dem Mond landen, mehr geht nicht. So, als Tennisspieler Wimbledon gewinnen und die Nummer 1 sein, mehr geht nicht. So, bei dir im jungen Alter Popstars gewonnen, Platin, Gold, alle Bühnen, mehr geht eigentlich nicht. Was macht es mit einem Menschen, wenn man früh weiß, dass man in seiner eigenen Disziplin eigentlich den Olymp schon erreicht hat und die Wahrscheinlichkeiten nicht so hoch stehen, dass man da nochmal hinkommen wird. Kämpfst du dafür, wieder dahin zu kommen? Oder probierst du dir jetzt ganz andere Ziele und Erfolgsdefinitionen zu geben?
Ja, ich glaube, am Anfang ist es ja immer eine Vorstellung von einem gewissen Erfolg, ja. Also du möchtest irgendwie bekannt werden, berühmt werden, dass die Leute deine Musik hören. Und das haben wir ja erreicht. Das ist klar. Aber ich glaube auch, dass es immer ein On Top gibt für alles. Ja, also ich glaube, dass du musst halt anfangen, dann über das, was du gemacht hast, viel nachzudenken, das zu reflektieren und in neue Prozesse und in neue Erfolgsdefinitionen umzuwandeln. Also wie zum Beispiel zu sagen, okay, aus Deutschland raus, mit noch internationaler. Das wäre so für mich der nächste Step gewesen, mit Monrose zusammen. Mhm. Wenn das nicht ausreicht, dann weitere Erfolge wären gewesen, wirklich uns an Prozessen unserer Musik zu beteiligen. Ja, und so weiter und so fort. Also ich meine, der Kreativität ist da ja nie eigentlich eine Grenze gesetzt, außer man setzt sie sich selber. Mhm. Und aber es macht natürlich schon etwas mit einem, wenn man in so frühen Jahren so die absoluten Highlights schon erreicht hat. Und dann fragt man sich natürlich viel darüber, stellt man sich viele Fragen so, was ist es jetzt? Ja, also gerade jetzt, ich bin für viele da Außenstehende, die denken so, ja, die Baha, die hat es halt nicht geschafft. So. Und das sehe ich auch in den Kommentaren. Das ist nicht nur das, was sie über mich sagen, auch zum Teil über Mandy, weil sie hat ja auch viel Musik solo released. Sana ist nochmal eine andere Geschichte, weil sie ja auch viel im Comedy- und Entertainment-Bereich macht und damit auf jeden Fall sehr erfolgreich ist. Aber auf musikalischer Basis, ja, weil das ist ja so das Naheliegendste.
Wo man vergleichbar ist.
Genau, wo man vergleichbar ist, weil die Leute sagen, okay, was ist Monrose und was ist Baha oder was ist Mandy Solo? Mhm. Da sagen die, ja, okay, hat halt nicht geklappt. Mhm. Ne? Und die Leute sehen aber nicht diese ganzen eigenen Steps dazwischen. Die sehen halt nur so, ja, okay, gut, klar, im großen Hamsterrad mit 3 Labels an der Backe und einem Management und zig Leuten um dich herum, die dir sagen, wie das funktioniert. Also ein Wunder, dass das nicht... Ne? Dass das, also es wäre ein Wunder gewesen, wenn das nicht geklappt hätte, eigentlich. Mhm. Wenn du so viele Leute und so viel Budget dahinter hast.
Wobei man muss ja schon sagen, ihr wart, glaube ich, mit No Angels mit Abstand die erfolgreichsten in diesem Konstrukt Popstars. Also eine Erfolgsgarantie gibt es ja doch nicht immer, oder?
Es gibt nicht immer eine Erfolgsgarantie, aber ich glaube, es gibt schon so gewisse Parameter, wo man sagen kann, so, das funktioniert besser. Mhm. Ja, also ich bin einfach davon überzeugt, dass eine weibliche Girlband, also quasi eine Girlband, oft schnellere Erfolge erzielen kann, als ja zum Beispiel eine gemischte Band.
Wie Broses damals.
Wie Broses zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht einfach, weil Leute es besser in Schubladen packen können. Mhm. Oder vielleicht eine klarere Zielgruppe auch haben. Ich weiß es nicht. Mhm. Dann natürlich auch die Songs und dann auch das Zeitgefühl. Ja, also wir sind ja auch dann gekommen, nachdem vieles vorher auch nicht mehr so richtig sehr lange funktioniert hat. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, weil es gab ja trotzdem, ich meine, Bros, es waren ja trotzdem erfolgreich, halt leider nicht ganz so lange, aber...
Der Subtitle von eurer Staffel war ja auch Neue Engel sucht das Land.
Genau, so. Und das war halt so eine ganz...
Der Auftrag, die No Angels müssen wiederholt werden oder richtig, zumindest
genau,
die Neuen gefunden werden.
Das ist der
werden.
Ansatz, in diese Richtung zu gehen.
Ja.
So. Und das ist halt irgendwie wahrscheinlich Marketing auf einer ganz anderen Art und Ebene und es hat funktioniert. Mhm. Klar, natürlich, ich will jetzt uns nichts absprechen, wir sind natürlich auch gut gewesen und all das, aber im Großen und Ganzen, viele bei uns in der Staffel waren gut. Mhm. Also ich denke, es macht am Ende natürlich dann auch so ein bisschen die Konstellation ist auch aus, dass es auch funktioniert hat. Und viele verschiedene Parameter, aber ja.
Wollen wir nochmal, jetzt sind wir ein bisschen abgebogen, nochmal zurückkommen, sorry. Wie es sich anfühlt. Nee, sorry, dafür sind wir hier. Aber ich finde es nochmal spannend, darauf zurückzuführen, wie jetzt deine Definition von Erfolg sich auch verändert hat. Früher berühmt, die Menschen sollen deine Musik hören, ist wahrscheinlich auch ein Wahnsinnsgefühl. Goldene Schallplatten, Platin, voll. Ganz viele Häkchen auf der Bucketlist gesetzt. Was sind heute Themen, woran du deinen eigenen Erfolg als Musikerin, als Künstlerin festmachst?
Das sind kleine Steps, an denen ich den Erfolg festmache, wie zum Beispiel, dass ich mich nicht nur mittlerweile als Künstlerin, sondern auch als Management und als Chefin meines eigenen Kosmos quasi sehen kann. Mhm. Viel mehr, als ich es früher hätte behaupten können, weil wenn man mal so ehrlich ist, auch wenn ich alles sehr gefeiert habe und ich liebe unsere Songs, ich liebe, was wir gemacht haben. Aber man ist am Ende des Tages halt trotzdem einfach nur eine Marionette in diesem ganzen Gehege. Natürlich kann man Dinge mitentscheiden und so, ne? Aber es ist was anderes. So, und das, was ich jetzt mache, bin einfach durch und durch ich. Und ich baue mir alles alleine auf. Also ich mache alles alleine. Natürlich habe ich eine Produzentin und ich habe irgendwie eine Writerin oder einen Writer an meiner Seite. Und ich habe jemanden, der mir vielleicht auch mal einen Job vermittelt oder so. Aber alles mache ich so. Ich gehe da alleine hin, ich manage es aus, ich organisiere es, ich mache meine ganzen Konzepte für die Musikvideos etc. Pipapo. Immer in Zusammenarbeit mit Menschen, aber ich delegiere alles, ich organisiere alles. Der kreative Prozess findet in mir statt. Und das sind für mich schon A, die kleinen Erfolge. Wenn ich merke, dass es dann natürlich auf Social Media zum Beispiel fruchtet, dass es eine Reichweite generiert, dass es Leute mögen, dass Leute sagen, hey, dein Song hat mir was gegeben. Ich habe zum Beispiel letztens eine Performance gesehen von einer Drag-Queen-Künstlerin, die meine erste Single performt hat. Wow. Und das ist, genau, und da hatte ich auch, ich hatte richtig Pipi in den Augen.
Ja, zu Recht.
Weil ich weiß, wie wichtig für Drag-Artists Musik ist oder die Auswahl der Musik ist. Mhm. Und normalerweise, name it, siehst du da halt Beyoncé, Tina Turner, keine Ahnung, Legenden halt, ja, lebende Legenden. Und dass dann mein Song genommen wird, dachte ich mir so, krass, das ist was Schönes. Mhm. Also damit hat man irgendwie
Impact.
Genau. Und das sind dann so diese kleinen Erfolge. Mhm. Mir ist klar, mir ist bewusst, dass das natürlich nicht ansatzweise in der Liga spielt wie bei Monos. Aber das ist auch nicht der Fall. Und die Leute müssen, glaube ich, so ein bisschen aufhören, das miteinander, ja, in Vergleich zu sehen. Weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und ich würde mich auch niemals damit messen wollen. Das Einzige, was ich versuche, ist, das, was ich daraus gelernt habe, es war für mich die beste Schule, das irgendwie, so gut es geht, in meinem Solo-Dingen umzusetzen. Aber man muss natürlich die Relation sehen. Das sind Welten, ja. Das ist so viel weniger Budget, so viel weniger Manpower, so viel weniger was auch immer. Das sind kleine Brötchen, die man da backt. Und deswegen sehe ich mich auch da durch und durch als kompletter Newcomer-Artist, was das angeht. Ja.
Was würde passieren, wenn morgen irgendjemand aus dem alten Umfeld anruft und sagt, hey, Mandy, Senna sind ganz aufgeschlossen. Wie sieht's bei dir aus, Baha? Wollen wir einen neuen Versuch starten?
Für ein Comeback?
Mhm.
Ich weiß, dass das viele freuen würde. Ich denke, mein inneres Herz wahrscheinlich auch. Aber bevor das funktionieren könnte, und ich glaube, da spreche ich auch für die anderen beiden, könnte ich mir vorstellen, müssten erst ganz tiefgehende und klärende Gespräche stattfinden. Weil wir sind alle drei sehr so Herzensmenschen, auch so aus dem Bauch heraus, und wir entscheiden nach Gefühl. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Ich habe beide schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, bevor man natürlich so etwas macht, da muss man sich so wirklich einfach wieder so richtig lieb haben.
Mhm.
Und da muss man richtig, richtig Bock drauf haben. Und nur dann kann das auch funktionieren. Gerade bei Popstars, und ich glaube, das ist vielleicht auch eines unserer Erfolgspunkte gewesen. In der Staffel selbst hat sich irgendwann relativ mittig oder gegen Ende so herauskristallisiert, dass wir verstanden haben, so wir drei, das könnte ein Match sein.
Mhm.
Was so für viele Außenstehende gar nicht der Fall war, weil unsere Altersspannen so groß waren und auch weil Senna charakteristisch auch nochmal ganz anders drauf war, auch damals schon, als Mandy und ich. Wir waren ja sehr jung, wir waren, Leute sagen immer schüchtern, aber ich würde eher sagen, einfach ruhig.
Mhm.
Ja, wir waren ruhiger auch unsicherer in manchen Geschichten, gerade so Interviews etc. Was sagt man, was darf man sagen, was kann man sagen, ne, all das. Und wir haben uns sehr früh gemerkt, dass das könnte ein Match sein und es funktioniert. Alles andere hat für mich irgendwann gegen Ende, auch wenn alle sehr talentiert waren, irgendwie in der Konstellation gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Also es war auch meine Wunschkonstellation, also auch die von Mandy und ich glaube als auch die von Senna.
Mhm.
Und ich glaube, das hat dann was mit einem gemacht, wenn man da richtig, also wenn man auf etwas richtig, richtig Bock hat und man sagt so, mit den Menschen funktioniert's, dann kannst du auch durchziehen.
Mhm. Kann ich zu 100% auch aus verschiedenen anderen. Ich will mich jetzt gar nicht in eure Belange einmischen, aber mir kommt gerade so ein Gedanke und der ist jetzt gar nicht an Comeback orientiert, sondern ich finde es immer, vor allem im familiären Kontext, im Freundeskontext, aber auch so im beruflichen Kontext, immer schade, wenn Menschen Zeit vergeuden, um sich auszusprechen.
Ja.
Weil man weiß nie, wie lang das Leben ist. Man weiß nie, was passiert. Und was spricht denn dagegen, dass du in den nächsten, ich sag mal, 4 Wochen oder 8 Wochen oder so, dich mit Senna und Mandy irgendwo triffst und ihr euch mal 4 Stunden einsperrt und einfach nur quatscht. Ohne Comeback-Gedanken und sowas. Einfach nur, weil so wie ich deine Augen jetzt leuchten sehe, glaube ich, fändest du es irgendwie ganz nett. Die anderen vielleicht auch. Also was wird da dagegen sprechen?
Ich kann es dir nicht erklären. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, habe es auch so nicht oft kommuniziert, aber ich habe es oft versucht.
Mhm.
Also ich habe es oft versucht, uns irgendwie an einen Tisch zu bringen, auch untereinander, also gar nicht so vielleicht in eine Dreierkonstellation direkt.
Mhm.
Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe Mandy zum Beispiel sehr öfters gesehen, also in all den letzten Jahren. Also auf jeden Fall sehr viel mehr als Senna. Senna habe ich, glaube ich, zuletzt gesehen. 2011, 2012. Mhm. Zufällig auf einer Veranstaltung.
Okay.
Und das war's. Und in der Dreierkonstellation haben wir uns zuletzt Anfang 2011 gesehen. Beim Kometen, glaube ich, muss das gewesen sein. Und seitdem ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Und dann hat vielleicht die eine das gesagt und die andere hat das gemacht oder was auch immer. Aber wenn man all das jetzt mal zur Seite legt, so... Ich glaube auch, ich bin hart davon überzeugt, dass wenn wir alle an einem Tisch säßen, dann würden wir uns vielleicht 5 Minuten kurz anschweigen und danach wäre alles voll in Ordnung.
Aber dann macht das doch.
Ja, aber das ist halt, dazu müssen halt alle 3 Bock haben.
Ja.
Und das habe ich versucht und hat halt nicht funktioniert und ich habe es dann auch über Umwege versucht, gerade in der Zeit, als unser Popstars-Katalog an BMG verkauft wurde.
Mhm.
Und ich dachte dann so, dass BMG vielleicht so ein bisschen der Indikator dafür sein könnte, uns mal an einen Tisch zu bringen. Aber ja, das hat auch nicht funktioniert.
War nicht so.
Ja,
okay.
Genau. Deswegen habe ich das erste Mal für mich, deswegen wenn die Leute mich heute fragen, ob ich mir das vorstellen kann, sage ich so aktuell nicht. Einfach, weil es für mich irgendwann auch wichtig war, so eine Linie kurz darunter zu ziehen. Weil ich habe es öfters versucht. Und das eine ist halt immer so das, was man natürlich in der Öffentlichkeit sagt. So klar könnte ich mir das vorstellen, aber was heißt das genau? Ja,
also. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann mal ein Revival geben wird. Baha, mich interessiert und viele, die zuhören, interessiert auch, was so eine Karriere als Popstar auch finanziell mit einem macht. Weil es macht natürlich einen großen Unterschied, ob man ausgesorgt hat und dann nur noch zum Hobby ein bisschen Musik macht oder ob man wirklich noch, wie jeder normale Mensch in Anführungsstrichen auch wirklich Geld verdienen muss. Und es gibt ja viele Mythen. Manche sagen, man wird ganz kurz gehalten und kriegt nur ein Handgeld in der Zeit. Andere sagen, man wird richtig reich dabei. Irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich die Wahrheit. Aber wie können Menschen sich so eine Phase von 4-5 Jahren, ohne jetzt konkrete Beträge besprechen zu wollen, aber wie kann man sich das vorstellen, was das mit den Finanzen macht, jetzt auch als Voraussetzung für deine nächste Karriere?
Was das mit einem macht, natürlich, darüber hatten wir auch schon gesprochen, gerade in dem Alter, das ist sehr viel mehr Geld, als man sich es natürlich vorstellen könnte. Man arbeitet hart dafür, aber natürlich sah das Konto ganz anders aus, als jetzt zum Beispiel bei meinen damaligen FreundInnen oder so.
Mhm.
Das ist völlig klar. Aber man muss auch dazu sagen, der Lifestyle ist halt leider auch ein ganz, ganz anderer. Und nicht der Lifestyle, ey, wir gehen ins Zimmer, mieten uns eine Hoteletage und poppen Champagne, so wie man es irgendwie von einem P. Diddy oder sowas kennt, weil da waren wir ja nicht, ja. Und das waren wir auch nicht. Also die Art von Lifestyle haben wir nicht geführt. Aber du bist halt viel unterwegs, du lebst draußen, du lebst in Hotels, aus dem Koffer heraus. Du bist 2-3 Wochen unterwegs, hast schon 2 Koffer dabei, 2 Monsterteile und du wäschst ja deine Wäsche nicht unterwegs. Wie denn auch? Also wer von uns hätte denn Zeit gehabt, in den Waschsalon rüber zu gehen, um dann da 3 Stunden zu warten, bis deine Wäsche wieder trocken ist? Also verrückt, ja?
Mhm.
So ist es aber leider. Also es klingt so nach krassen Luxusproblemen, aber es war halt leider ein Hard Fact. Und dann heißt es auf einmal so, oh, ihr kommt doch nicht für 1-2 Tage nach Hause, sondern ihr seid irgendwie jetzt nochmal 2 Wochen unterwegs, weil da irgendwie Jobs reingekommen sind oder weil was verlängert wurde. Naja, und was machst du dann? Du musst dir einen neuen Koffer kaufen. Und dann musst du dir neue Klamotten kaufen. Also es ist verrückt. Mhm. Es ist verrückt. Wir haben uns auch, ich glaube zu 80-90% haben wir uns ja auch selber geschminkt und selber gestylt. Das waren unsere Klamotten. Da wurde ja nicht uns ein Marketingbudget hingelegt und krass. Gesagt so, hier für eure Festival-Gigs, für die Interviews, für die Radio, für die Promotour.
Das musstet ihr alles selber organisieren und zahlen?
Haben wir alles selber gemacht.
Okay.
Wir waren selber shoppen.
Okay.
Unsere eigenen Klamotten.
Krass.
Vielleicht war das auch so einer der Berührungspunkte auch mit den Leuten, also mit unseren Fans, weil sie gemerkt haben, so, wir sind halt, wenn wir jetzt nicht gerade bei The Dome oder Germany's Next Topmodel waren, wo wir natürlich auch gestylt wurden und krasse Outfits anhatten, waren wir so, ich sag mal, bei den kleineren Geschichten auch immer sehr normal angezogen.
Mhm.
Zwar aufgedonnert wie was weiß ich was, ja, also mit Haare, Make-up, so leider oft immer so ein bisschen too much, weil wir es auch nicht besser wussten, aber so kleidungstechnisch, da waren wir, also, und du gibst halt wahnsinnig viel Geld aus, einfach weil du die ganze Zeit unterwegs bist.
Mhm.
Und das Geld kommt rein und geht sofort wieder raus. Und man muss dazu auch nochmal sagen, natürlich hatten wir einen sehr hohen Stellenwert und wahrscheinlich auch einen großen, ich nenne es jetzt mal Verkaufswert, ja, wenn man jetzt uns verkauft hat für Auftritte, für Festivals verbucht hat. Aber da bleibt ja nur ein Bruchteil bei einem hängen. Also du gibst ja wahnsinnig viel ab, auch fairerweise, weil das sind die Leute, die in dich Geld investieren und die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei.
Ja.
Die wollen ja nicht nur ihr Geld wieder zurückhaben, die wollen ja auch natürlich damit Geld gewinnen. Ja, die wollen ja investieren, um am Ende Gewinn zu machen.
Absolut.
Und nicht, weil die Bock haben, dich zu unterstützen. So. Deswegen finde ich immer diese Diskussion auch immer so teilweise ein bisschen schwierig, dass die Leute dann immer so viel darüber diskutieren, so harte Kniebelverträge. Ja, es sind harte Kniebelverträge, aber das ist halt auch so, klar, es lohnt sich immer nur dann, wenn es wirklich funktioniert, wie es jetzt bei uns der Fall war. Wenn es nicht funktioniert, hast du auf jeden Fall als Künstler in das Kürzere losgezogen und bist dann wahrscheinlich irgendwie so 1-2 Jahre leider unter Vertrag und kannst dann irgendwie nichts mehr groß machen, verdienst auch nichts und musst dann irgendwie vielleicht so, ich sag mal, in dein altes Leben zurück, in Anführungszeichen, und wie einen anderen normalen Job machen. Aber wenn es funktioniert, ist so ein Knebelvertrag leider auch total normal.
Mhm. Ja. So, nachdem du raus warst und in dieser Reflexion warst, hast du der Musik ja erstmal dann den Rücken gekehrt. Kann man das so sagen? Und hast dann an einem Punkt wieder entschieden, jetzt willst du als Solokünstlerin wieder einsteigen, wo du jetzt stehst. Man hört ja als Nicht-Insider, dass sich durch Spotify, Streaming und so wahnsinnig viel auch geändert hat am Geschäftsmodell eines Künstlers. Wie kann man sich das heute vorstellen? Also was sind für dich Einnahmequellen, was sind Investitionen? Du bist ja ein Unternehmerin in eigener Sache. Und was für ein Rad drehst du gerade oder was für ein System musst du am Laufen halten, um diesen Job auszuführen, den du jetzt machst?
Ja, also ich drehe gerade aktuell tausende Räder, weil das wissen die meisten halt natürlich nicht, weil es auch nicht so oft kommuniziert wird. Mit reiner Musik kannst du, ich sag mal jetzt als deutschsprachiger Künstler, außer du bist jetzt irgendwie super international unterwegs und so, aber so als deutschsprachiger Künstler, ich sag mal, wenn du nicht in einem Millionenbereich Streamings vorweisen kannst, kannst du davon, nur von den Musikstreams nicht leben. Das ist einfach ein Fakt. Ich habe letztes Jahr meine Bachelorarbeit in Marketingkommunikation abgeschlossen und ich habe über das Thema die Auswirkungen von Social Media und unter anderem aber auch Spotify etc. Auf Musikerinnen, ich habe mich ganz bewusst vor allem auf Frauen in dem Fall spezialisiert, und was das mit ihnen macht, ja, also quasi im Bereich auf Mental Health, aber auch im finanziellen Aspekt etc. Und in meiner Recherche bin ich erst darauf gestoßen, dass pro Stream bei Spotify, und das war damals letztes Jahr der Fall, ich weiß nicht, ob sich das wieder mittlerweile geändert hat, man 0,003 Cent verdient. Und jetzt kannst du mal rechnen.
Cent, nicht Euro, Cent. Sondern Cent, okay.
0,003 Cent. Mhm. Das sind, glaube ich, ich hatte irgendwie 2 Millionen Streams jetzt auf einem Song von mir, der Medusa heißt, der kam, glaube ich, 2015 raus, mein damaliges Soloalbum. Und das sind jetzt nach so vielen Jahren, na, kann man mal rechnen, sind das ungefähr bei 2 Millionen, glaube ich, was sind das, 6.000 Euro ungefähr?
Und 2 Millionen muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja richtig geil.
Also, eigentlich total geil, genau. Ja. Und das ist halt das Ding, das definiert unseren Wert, aber bezahlt halt nicht ansatzweise unser Leben. Oder nicht ansatzweise spielt es das ein, was du ausgegeben hast.
Ja.
Das ist halt das Verrückte an der ganzen Sache. Mhm. Weil du bist ja, es ist ja so zum Beispiel, ich sage immer so, die günstigste Art heutzutage, glaube ich, erfolgreich zu sein, ist es zum Beispiel, und ich will das gar nicht abtun, weil ich definiere das als einen und honoriere es auch als einen Job, ja, als einen wirklich wertvollen Job, wenn man es richtig macht, ist zum Beispiel Influencerin zu sein.
Mhm.
Weil da brauchst du gefühlt halt, brauchst natürlich ein paar Skills, ist klar, und Durchhaltevermögen, du musst viel, viel, viel machen, aber du brauchst halt ein Handy, vielleicht eine Kamera und that's it. Vielleicht noch eine App.
Und du brauchst viel Reichweite. Und
naja, aber die Reichweite brauchst du dir ja auf. Mhm. Ne? Also das kannst du machen. Mhm. Wenn du halt zum Beispiel heutzutage Musik machst, ist das halt ganz anders. Du musst ja, theoretisch musst du ja nicht nur deinen Content drehen, du musst dich ja selber auch vermarkten. Das heißt, deine und so weiter und so fort. Du musst deine Songs produzieren lassen. Das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld.
Und wenn ich da einhaken darf, wenn du sagst, mit deinem erfolgreichsten Song seit 2015 6.000 Euro, also wo kommen sonst Einnahmequellen her, um die Ausgaben für Produktion, für Videodreh, für auch deine Zeit, man muss ja auch von irgendwas leben, wie refinanziert man sich als Künstler in so einem Setup?
Jetzt aktuell ist es super viel Investment, muss ich ehrlicherweise einfach zugeben, da kommt irgendwie kaum was bei rum aktuell, weil es einfach gerade noch total am Anfang des Aufbaus steht.
Mhm.
Klar, ich hatte jetzt so 1-2 Auftritte und so, dann relativiert es so das Ganze so ein bisschen, aber es löscht nicht ansatzweise das Feuer, was man da entfacht. Und du musst halt super, super viel, nicht nur Zeit, sondern auch Geld rein investieren, um das überhaupt möglich machen zu können.
Mhm.
Und wenn es dann aber irgendwann mal funktioniert, und scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, weil viele KünstlerInnen ja auch sagen so, nee, ich mache zum Beispiel, ich möchte nicht InfluencerIn sein oder ich möchte nicht, oder zu sagen, ich arbeite mit Brands zusammen, ist ja für sie auch gleich automatisch immer gleich irgendwie Influencer zu sein. Und ich bin ja ein bisschen der Meinung, wir sind ja alle, sobald wir ein öffentliches Profil haben, sind wir alle irgendwie auf eine gewisse Art und Weise InfluencerIn.
Mhm.
Ja, weil wir inspirieren Leute oder wir haben eine Meinung oder wir lenken Leute, whatever. Und ich glaube, so gerade, also du kannst natürlich auf vielen Wegen arbeiten. Was ich mache, worauf ich mich sehr stark konzentriere, ist halt Booking. Das ist natürlich toll. Aber
Booking auch, heißt, du hast Live-Auftritte.
Live-Auftritte auf etc., Bühnen. Genau. Mhm. Aber so Bookings musst du dir natürlich auch hart, auch wirklich sehr, sehr hart erarbeiten.
Mhm.
Weil die Leute kommen dir nicht einfach so entgegen und sagen, ja klar, wir haben jetzt doch mal ein paar tausend Euro und wir buchen dich. Und auch damit kommst du ja nicht weiter. Man darf ja auch nicht vergessen, von allem, was du ja bekommst, musst du ja auch deine Einkommensteuer etc. Ne? Und dann denkt man immer so, oh, die kriegt 3.000 Euro für einen Auftritt oder die kriegt 1.000 Euro für einen Auftritt. Für viele Leute, die halt fest angestellt sind, ist das immer so super viel, weil es so eine hohe Summe und auf einmal durch einen Job. Aber du hast halt gerade in so dieser Anfangsphase, hast du halt auch vielleicht auch nur diesen einen.
Mhm.
Und davon gehört halt fast die Hälfte dir nicht.
Ja.
Und das vergessen die Leute halt immer so ein bisschen, weil es halt auch vielleicht keiner weiß, aber oder die meisten nicht wissen. Und deswegen versuche ich mich gerade sehr parallel, sehr breit aufzustellen. Das ist einmal im Bereich Branding, damit ich mit Sponsoren zusammen, also mit Brands zusammenarbeiten kann, die quasi mir meine Geschichten ermöglichen können.
Mhm.
Ja, wie zum Beispiel meine anstehende EP oder meine Songs oder Musikvideos etc. Ohne diese Zusammenarbeit könnte ich ganz viele Dinge gar nicht realisieren.
Mhm.
Und weil das ganze Ding ist halt nicht einfach so mein Lifestyle, sondern es ist aktuell so ein absoluter Fulltime-Job.
Mhm.
Und natürlich auch ein Risiko, völlig klar.
Aber das ist ja dann für junge Künstler, die jetzt auch nicht deine Erfahrungen mitbringen, eine wahnsinnig hohe Barriere, überhaupt in diesem Business Fuß zu fassen, oder?
Ja, deswegen ist es ja auch meistens so, wenn man gerade irgendwie sehr jung ist, vielleicht unter 20 oder gerade Anfang 20 oder so, fällt es einem sehr viel einfacher, weil man noch in so einem geschützten Gefilde ist, ja?
Wenig Fixkosten hat.
Wenig Fixkosten, vielleicht sogar noch zu Hause wohnt oder whatever. Mhm. Und man dann mehr die Möglichkeiten hat, auch sich darin auszuprobieren. Und wo ich halt so ein bisschen dann teilweise die Schwierigkeit nur langfristig sehe, ist halt, dass die Leute leider oft halt dann irgendwie an die falschen Leute geraten, weil irgendjemand kommt und ihnen halt dann Dinge verspricht, so wie ich es halt auch schon oft hatte. Mhm. Und man dann aber am Ende des Tages merkt so, keiner wird am Ende des Tages so hart für dein Projekt arbeiten und hustlen wie du selbst. Ja. Und wenn du selber nicht verstehst, wie die Dinge funktionieren, und das musste ich auch ganz hart für mich selber erkennen und lernen, weil ich bin raus aus diesem Popstars-Monroes-Konstrukt und natürlich habe ich viel gesehen, aber ich habe vieles auch nicht gelernt. Ich musste mir selber vieles danach selber erarbeiten und herauskriegen, so wie geht das eigentlich, um das zu erreichen, wie wir es gemacht haben. Mhm. Und du musst heutzutage, wenn du Musik machen willst und davon leben können willst, ist es so viel mehr. Du musst dein eigener Konzepter sein, du musst dein eigener Manager sein, theoretisch auf eine gewisse Art und Weise, weil alles abzugeben heißt auch Kontrolle abzugeben. Mhm. Und wir wissen ganz genau, ich meine, Ehen brechen auseinander, Familien zerbrechen. Wieso sollte eine Künstlerin Management Beziehung ein Leben lang halten.
Und auch das liest man ja auch immer von prominenten Künstlern, was da schiefgehen kann. Baha, du bist ja nicht nur Sängerin, sondern auch Songwriterin mittlerweile und da ist ja viel Kreativität und auch Handwerk gefragt.
Ja.
Jetzt ist die Welt ja wahnsinnig laut geworden. Digital, durch Handy. Die meisten Menschen, egal ob Künstler oder auch Bürojob, tun sich sehr schwer, auch mal abzuschalten, zu fokussieren, mal zur Ruhe zu kommen. Mhm. Wie machst du das, wo Kreativität und neue Gedanken ja das Wichtigste ist, was du entwickeln musst? Wie schaffst du es, dich von diesem ganzen Wahnsinn auch mal rauszuziehen, um in deine kreative, beste Stimmung zu kommen?
Ich empfinde es als sehr, sehr schwierig.
Mhm. Das ist schon mal für alle, die zuhören, gut, weil manchmal kommt es mir so vor, als hätten Künstler da irgendwie eine andere Art, die sind nicht so Handy-addicted und ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl gerne weiter.
Auf jeden Fall, also ich gebe dir da recht, also viele KünstlerInnen sind ja auch ganz bewusst, dass sie sagen, ich benutze nicht so viel Social Media, ich bin da nicht so gerne, weil es mir nicht gut tut. Mhm. Das war ja auch ein Teil meiner empirischen Arbeit in der Bachelorarbeit. Und da bin ich immer wieder an diesen Punkt gestoßen, wo ich gemerkt habe, so, dass die meisten einfach überfordert sind mit Social Media. Klar, es privat zu benutzen ist was anderes, es aber machen zu müssen, obwohl man ja eigentlich ein Hauptsteckenpferd hat wie die Musik, ist halt eine wahnsinnige Belastung halt leider auch für viele.
Ja.
Weil sie nicht wissen, wie und auch keine Lust haben, sich exzentrisch zu geben oder zu äußern zu gewissen Dingen oder noch mal andere Charakterseiten aufzuzeigen, unabhängig von ihrer Musik.
Vor allem auch dann die Taktung. Also es bringt ja nichts, wenn man alle zwei Wochen mal einen Post macht, sondern man muss täglich nachliefern.
Der Algorithmus verlangt es ja, Zeit nachzuschießen.
Ja, auch das ist ein hoher Druck.
Total. Deswegen sage ich ja, ich tue auch dieses InfluencerInnen ab, da zu sein, nicht ab, ja, weil das ist ein harter Job, weil ich sehe, du kannst, wenn du es richtig machen willst, kannst du ein Full-Out-Everyday-Content-Creator sein.
Ja.
Und das noch zu packen, zu einem Full-Out-Everyday-Musikerin sein, also es funktioniert nicht, man muss Abstriche machen und ich verstehe ganz viele, die die damit eben nicht umgehen können und viele auch ganz bewusst dann sagen, ja, ich habe einfach mal die App kurz gelöscht und dann sich dadurch Luft verschaffen. Mhm. Ich kann das nicht, weil für mich ist Social Media, ich mache es auch gerne, ich lasse mich auch sehr gerne dadurch inspirieren, muss ich auch zugeben. Es schafft bei mir auch ganz viel Inspiration im Bereich, was kann ich musikalisch noch machen, gerade so durch diese Globalisierung. Du hast ja ganz viele Connecting-Möglichkeiten. Ich sehe jetzt Künstlerinnen, die ich vorher vielleicht so gar nicht kennengelernt oder gar nicht gesehen hätte, nicht entdeckt hätte.
Ja.
Und die inspirieren mich vielleicht viel mehr als eine deutschsprachige Künstlerin hier, weil man ja so manchmal auch in seiner eigenen Bubble so krass festgesetzt ist.
Mhm.
Und mir gibt es viel Inspiration, aber ja, es schafft auch enormen Druck. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, es gibt auch echt Tage, wo ich einfach jetzt, wie gerade heute, ich habe jetzt ein paar Tage lang nichts gepostet, weil ich dann einfach merke, ich muss gerade 95% viel am Laptop sein, um diese EP zum Beispiel umsetzen zu können. Und dann bringt es mir leider nichts, in dem Moment nebenbei zu sagen, okay, ich mache jetzt 50-50. Mhm. Klar, Reichweite aufbauen ist total wichtig, aber die anderen Dinge sind halt irgendwie auch wichtig und da muss ich Abstriche machen. Und dieses Schaukeln ist so ein Balanceakt, deswegen ich verstehe es, dass es vielen schwerfällt, aber gerade jetzt, um nochmal zurückzukommen, zwecks Kreativität, mir gibt es viel Kreativität. Mhm. Wenn es aber natürlich um so andere Prozesse geht, wie zum Beispiel, wir reden jetzt über Kreativität, wie zum Beispiel visuelle Kreativität. Wie sollen meine Videos aussehen? Wie soll mein Konzept aussehen? Wie möchte ich als Künstlerin wirken? Wo möchte ich stattfinden? Es gibt ja auch ganz viele Künstlerinnen, die dann irgendwo auftreten und das inspiriert mich, diese Plattform anzuschreiben und zu fragen, hey, kann ich da auch performen? Mhm. So, weil ich baue mich ja auch gerade selber erst auf. Mhm. So, und das ist toll. Diese Netzwerkmöglichkeiten sind toll. Aber wenn es um reine Kreativität auf musikalischer Basis geht, habe ich auch gelernt, Handy weglegen, weil es ist so schwer, dann abzuschalten. Gerade wenn ich in einer Session bin und ich muss auch dazu sagen, ich schreibe meine Songs nie alleine. Mhm. Weil ich bin eine Performerin, ich bin Sängerin und Songwriterin in Anführungszeichen eher in Klammern gesetzt. Okay. Weil das ist so ein Prozess, den ich wirklich gerade auch selber immer noch lerne. Mhm. Weil, so wie ich vorhin gesagt habe, ich habe in meiner Teenie-Zeit selber geschrieben, mhm. aber das sind natürlich auch andere Skills gewesen. Ja, da hat man einfach gemacht aus dem Bauch heraus. Jetzt mit 35 weiß ich, dass Pop-Songs einem ganz bestimmten Schema oder verschiedenen Schemata unterliegen und das auch genau dann funktionieren kann oder einfach... Na, jetzt spielen so Sachen wie TikTok etc. ja auch eine Rolle. Und
ja, ersten drei Sekunden.
Richtig. Und auch die Texte. Ja? Ja. Was löst das mit einem aus? Wie kann man Songs unter... Also das ist so eine eigene Mathematik für sich. Ich bin da immer noch im Prozessen auch zu lernen. Ich lerne sehr viel von meinen WriterInnen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich bin immer so ein bisschen sauer, was das angeht, wenn ich so andere KünstlerInnen sehe, die halt sagen, ja, ich habe diesen Song geschrieben und ich mir denke so, girl, we all know that you didn't. Mhm. So. Und das ist doch auch nichts Schlimmes, zu sagen, ich habe da Leute, mit denen ich daran arbeite oder die mir helfen, das Ding auf die Beine zu stellen. Wieso ist es so schwierig, zu sagen so, klar, ich habe meine Produzentinnen, die meine Songs produzieren, aber schreiben tue ich alles allein. Als wäre man dann weniger wert, nur weil man nicht jede Zeile alleine geschrieben hat.
Aber ich kann dir die Frage beantworten, es braucht Stärke und Mut, das so wie du zu handhaben und die hat eben nicht jeder. Von daher, ziehe ich auf jeden Fall den Hut.
Ich glaube, Pharrell hat irgendwann mal gesagt, so die beste Kreativität entsteht in einer Größenkonstellation von verschiedenen Menschen. Ja. Warum soll ich sagen, ich möchte alles alleine machen, wenn ich weiß, dass andere Menschen es besser können.
Und Pharrell ist ja einer der kreativsten Köpfe in den verschiedensten Arenen.
Richtig.
Von daher, das kann man sich schon annehmen. Gut, so, ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist, wenn du jetzt nochmal gedanklich 5 Jahre vorausspulst. Wir haben schon gelernt, wo du gerade bist, aber welche Person siehst du, fühlst du, wenn du sagst, du bist jetzt 35, wenn zu deinem 40. Geburtstag, wo möchtest du da stehen? Persönlich, menschlich, aber auch beruflich?
Ach, ganz schwierige Frage.
Lass uns an den Gedanken teilhaben, auch wenn es nicht abgeschlossen ist.
Ganz schwierige Frage. Ich glaube so, man hat ja immer so, man sieht es halt an den Eltern und dann hat man immer so ein gewisses Bild, auch in jungen Jahren schon von sich selber, wie man dann denkt, so wie man sein möchte, wenn man groß ist. Mhm. Und für mich war immer so ein Ding, klar, ich möchte Musik machen, ich möchte singen, ich möchte auf Bühnen stattfinden. Okay, das mache ich wieder. Habe den Sprung erneut gewagt und... Aber ich dachte auch immer so, mit 24 bin ich wahrscheinlich verheiratet und habe mein erstes Kind. Mhm. So. Und jetzt bin ich 35 und habe kein Kind. Bin seit zig Jahren Single. Eigentlich auch sehr glücklich darüber. Aber es gibt dann natürlich schon so Momente, wo man sich dann denkt so, es gibt so Statistiken, wo man sagt, so die glücklichsten Menschen sind anscheinend Single-Frauen im Alter, kinderlos und nicht verheiratet.
Okay.
Habe ich gehört.
Okay.
Weiß nicht, ob das stimmt. Und dann denke ich mir so auf der anderen Seite, aber trotzdem wünscht man sich ja eigentlich so jemanden. Mhm. Also das auf privater Ebene. Mhm. Ja. Damit so jemand, mit dem man durchs Leben geht. Mhm. Und Auf der anderen Seite natürlich beruflich, ich hoffe, dass es halt jetzt gerade so wieder voll in meinem Kopf. Ich möchte das unbedingt machen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, was in 5 Jahren ist, wie sich dieses Musikbusiness noch verändern wird auch und wie ich dann, ja, auf der Bühne stehe und dann immer noch sagst du, ja, das ist immer noch so voll mein Ding. Oder ob sich Musik in mir, also Musik wird immer ein Teil von mir sein, das ist safe, klar, aber ob sich Musik dann in mir vielleicht anders, jobtechnisch anders entwickelt.
Mhm.
Ja, das ist, und da weiß ich irgendwie noch nicht so richtig, was genau daraus wird.
Okay.
Ja, deswegen.
Aber ich werde es verfolgen, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür. Es gibt eine, wir warten jetzt alle, ich vor allem warten auf dein A Cappella von Even Heaven Cries, aber vorher möchte ich noch eine Frage, die ich allen Gästen, die ich hier begrüßen darf, stellen. Und zwar ist das folgende, jetzt nochmal ganz auf die höchste Metaebene, du guckst auf deine bisherigen Jahre und sagst, wenn du jetzt nochmal auf das Auf und Ab deines Lebens bisher zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Oh, ich glaube, es sind viele verschiedene. Ich wüsste jetzt nicht, welche so die absolute Haupterkenntnis ist, aber ich glaube, alles hat seine Phase.
Mhm.
Das habe ich für mich gelernt. Es gibt nicht die richtige Phase und das Leben ist auch nicht ein absoluter Aufstieg. Ja, das ist so, das Leben hat ganz viele Höhen und vor allem ganz viele Tiefen. Und dass man aus den Tiefen eigentlich mit am besten lernt, also aus den Höhen, weil dieser Rausch, die ganze Zeit nach oben zu kommen, so, der lehrt einen oft gar nicht so viel. Der tut einem in dem Moment zwar gut, aber nachhaltig, weiß nicht, ob das immer so gesund ist.
Mhm.
Und ja, dass der Mensch eigentlich, also dass ich habe gelernt, so, man lernt nicht aus. Man lernt ständig und auch über sich selbst und das, wie man, und dass man auch Dinge machen muss, die einen einfach glücklich machen. Das habe ich auch gelernt. Ich sehe so viele Menschen um mich herum, die irgendwie in Jobs verweilen, weil es irgendwie dazugehört oder weil sie es machen müssen oder und aber eigentlich gerne was anderes tun wollen würden und sich nicht trauen.
Mhm.
Und dann fragt man sich so, was hält dich genau davon ab? Ja, weil es ist eigentlich so kurz. Es kann ja heute vorbei sein, morgen.
Ja. Vielen Dank. So, ja. Und jetzt kommen wir zum Finale, eine A Cappella-Version von Even Heaven Cries. Wir haben das jetzt gar nicht abgestimmt, ich habe nur die Zusage und du kennst das Lied in- und auswendig. Setzt ich du in einer Stelle ein, wo du sagst, es macht Sinn, wir müssen es jetzt nicht von vorn bis hinten. Aber einen Refrain hätte ich schon gerne mit drin. Wer es jetzt nicht auf Video guckt, sieht, dass Baha ein bisschen rot wird.
Oh mein Gott.
Das ist vielleicht die Stage-Nervosität, die notwendig ist, um zu performen. Und jetzt lehne ich mich einfach zurück, weil das hatte ich noch nie. Und um jetzt den Bogen zu schließen, ich kann mich wirklich noch an diesen Tag erinnern. Und ist das Leben nicht verrückt?
Ja.
Ich war Unternehmensberater. Ich war damals 26 oder sowas. Ich gehe in ein Hotelzimmer, gucke mir eine Show an, weil ich diese Mädels, das Lied und so richtig cool und inspirierend finde. Und jetzt sitzen wir hier in München in einem Tonstudio am Tisch zusammen. Ich bin nicht mehr Unternehmensberater. Du hast einen spannenden Weg hinter dir. Und wir reden jetzt. Ist das nicht verrückt?
Voll.
Und da, also wie was für Kurven das Leben nehmen kann, das inspiriert mich immer wieder und da bist du ein Beispiel dafür. Deshalb schon mal vielen Dank. Ich werde nicht
Danke
mehr
dir.
In den Song reinreden, sondern wir werden dann ausfaden danach. Es war wegen so ein besonderes Gespräch. Vielen
Dankeschön.
Dank für deine Offenheit und ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg.
Danke auch für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Es hat sich gar nicht angefühlt wie ein Interview. Und man merkt halt auch, wie tief du reingehst und wie viel du recherchierst und das macht das Ganze dann irgendwie so sehr besonders und dann fällt es einem auch gar nicht so schwer, sich zu öffnen.
Freut mich sehr. Großes Kompliment. Danke dir. So, und jetzt dürft ihr euch entspannen. Ich lehne mich zurück und wir gucken mal.
Oh Gott.
Baha von Monrose mit Even Heaven Cries.
Even heaven cries, everybody cries, it's okay to doubt yourself sometimes. You don't have to be afraid of what you fear inside, it's alright. It's alright, even heaven cries.
Vielen Dank.
Dankeschön.